Was muss eigentlich noch passieren, dass Deutschland aufhört, Männchen zu machen vor den Feinden der freien demokratischen Welt? Liebe Zuhörer, lasst euch doch nicht erschrecken vom bösen Wolf. Das war nur ein Zitat von Marie-Agnes Strack-Zimmermann zur Übernahme des chinesischen Staatskonzerns Costco. Nicht Übernahme, sondern Beteiligung am Hamburger Hafen mit einem Drittel, von einem Drittel oder so und so weiter. Und ja, das waren ihre Worte und so möchte ich heute hier einsteigen. In Tischlein deck ich Nummer 141. Ich bin immer noch krank und feuere aber gerade deshalb aus allen Rohren und habe jetzt auch wirklich schwarz auf weiß Corona positiv oder ja, jetzt schon etliche positive Schnelltests, PCR-Tests noch ausstehend, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Bescheinigung auch noch kommen. Und dann ist da offiziell ein Haken dran und ich sage, ich feuere meine Viruslast, meine Bakterienstückzahl. Einfach aus allen Löchern und also deshalb. Ja, und will euch einfach nur fragen, diese Frage stellen. Es gibt Länder wie Kuba und da gibt es auch materielle Probleme, die Leute leben ärmlich. Und Kuba hat aber etwa 7 oder 10 Millionen Einwohner. Peru zum Beispiel hat 33 Millionen Einwohner, Kolumbien 40 Millionen. Und das sind diese kapitalistischen Länder. Und wenn man auf das Elend des Kapitalismus schauen will, kann man da genau hingucken. Da gibt es sehr viele Bergketten. Ja, einfach sehr viele Berge, wo die Leute wiederum zurückgestoßen werden können in den Schmutz, in den Staub der Berge. Wie ich da so poetisch formulierte. Aber es ist natürlich knallhart, dass diese Leute wirklich dahin zurückgestoßen werden und sterben und an Imperialismus gleichsam sterben. Das ist ihre, sollte auf ihrem Totenstein dann stehen. Und ja, so kann man dann mal überlegen, wie sinnvoll ist es, gegen den kubanischen Sozialismus zu hetzen, der sicher auch seine Fehler hat. Und wie ist dann aber die Gesamtbetrachtung? Ist es dann nicht für ein Volk doch besser, menschlicher, humaner, unter solchen Bedingungen zu leben wie in Kuba? Als eben in Kolumbien, wo ein paar ja auch ganz gut leben können, aber die Mittelschicht schon so extrem schauen muss, wie sie sich durchstrampelt, durchüberlebt. Und diese eine Kolumbianerin, die hatte ich mal erwähnt in Folge 115, sie erzählt da nur was, dass sie mal die ganze Monatsmiete heimbrachte zu ihrer Mutter. Und es war einfach ja schon Zahltag überfällig. Und sie hatte so hart dafür gearbeitet, wusste sie. Deshalb musste sie es einfach heimbringen und sie wurde da überfallen, mit dem Messer bedroht und sie sagte aber, nee, sie kann das Geld jetzt nicht hergeben, weil sonst das die ganze Miete. Und ja, da sagte sie, in diesem Moment war ja einfach ihr Leben nicht wichtig. Me importaba una mierda mi vida. So sagte sie ungefähr, dass ihr Leben ihr nicht wichtig war, sondern einfach diese 400 Pesos oder wie auch immer die Währung da heißt, zu behalten. Ja. Und da nahm die also das Messer und machte seine Bewegung und schnitten ihr so direkt am Hals entlang. Und wenn sie sich nicht rechtzeitig zurückgewichen wäre, dann hätte sie sicherlich die Halsschlagader durchgeschnitten, meinte sie. Aber so schnitten sie ihr nur ihre Kopfhörerkabel durch. Sie hatte da so Ohrhörer dabei zur Musik hören und die, zack, waren durchgeschnitten. Ja, und so die Situation in Kolumbien, also das also ein Angehörige eher der Mittelschicht, weil sie hatte dann ja immerhin auch das Geld hierher zu kommen. Also ich kenne sie jetzt leider nicht genau, aber immerhin ja hierher zu kommen, dann als Krankenpflegerin zu arbeiten, wie meine Freundin auch. Und also sicherlich gehörte sie nicht zu den Ärmsten dort. Und ja, so möchte ich hier einsteigen und sagen, ja, gegen China oder Kuba oder auch Nordkorea. Das sind sicherlich Länder mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung, sehr unterschiedlicher ökonomischer Entwicklung und Kultur. Ja, und es ist aber richtig, in diesen Ländern, also seinem Regime treu zu sein, sage ich ganz klar, auch wenn dieses Regime leider ja auch Fehler macht und auch in Sackgassen führt. Doch, richtig. Und erlaube mir hier einfach diese Frage, was muss eigentlich noch alles passieren, bevor ihr dummen Hörer und dummen Schäfchen, die ihr mir hier wieder zuhört, ihr strunzdummen BRD-Bürger halt, ja, ihr blökendes Wahlvolk da, dass ihr euch eurer Stimme und eurer Meinung gewiss seid und euch einschließt in diesem Kerker der Vernunft und der Massenbewegung, Massenlinie der Demokratie. Und das hat ja wohl seine Legitimität. Wenn ich mein Kreuzchen mache, dann sehe ich doch schwarz auf weiß, dass ich hier was draufgedrückt habe und dass ich gesagt habe, das ist mein Will. Wo mein Wille so geschehe, so regiert das Volk. Und ich möchte nur ganz nüchtern diese Frage stellen. Was muss eigentlich noch alles geschehen, bevor ihr aufhört, euren Machthabern hierzulande, den Feinden der Menschheit, treu zu sein? Beziehungsweise, damit ihr aufhört, Männchen zu machen vor den Feinden der Menschheit. Solche Feinde wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ja, das sind wirklich die Feinde der Menschheit. Da hilft es wirklich nichts. Und ja, ich weiß nicht, diese beiden Podcaster, die ich immer wieder aufgriff, ich weiß nicht, aber zu denen kann ich vielleicht abschließend nur sagen, dass ich einfach nicht weiß, aber. Also nicht weiß, wie kommt man zu seiner guten Position, zu seiner politischen Einstellung. Und es ist halt nur erklärbar durch die reine Macht, die reine Gewaltherrschaft über unsere Hirne, die hierzulande ausgeübt wird. Und gut, ja, und da wird man dann halt in die Bahn gezwungen, in die Konformitätsbahn und alles abnicken und sagen, es hat seine Richtigkeit, Demokratie, jawohl, das Volk herrscht ja wohl. Demokratie, das ist das Wahre und das ist, haben wir hier auch, das ist die real existierende Demokratie hier, ne? Das ist, ja, ja, diese Leute, die sind ja auch klug und denken nach und lesen viel und ihnen fällt dann halt gar nicht auf, wie unlogisch das ist, diesen Mehrheitsdiskurs hier einfach so kritiklos zu akzeptieren oder wenn sich dann mit Kritik draufzustürzen, klar, aber dann dessen Grundlagen, Prämissen und Framing zu akzeptieren, wie, ja, wie falsch das einfach ist. Diese Staaten hier, die die gewalttätigsten Staaten der Erde sind, die wirklich die Feinde der Menschheit sind, die andere Völker immer wieder überfallen, und wie Deutschland ja auch im Zweiten Weltkrieg und auch davor, wie wir diese anderen Gebiete wie Libyen, alle anderen Gebiete einfach immer so betrachten, die müssen wir unten halten, wir können ihre Rohstoffe rausholen, ja, erst mit Gewalt im Kolonialismus, direkte Gewaltherrschaft und Leute einfach niederschießen, aber heute, gut, drücken wir nicht mehr selber auf die Waffe, sondern unser Militär wird nur noch in Spezialfällen eingesetzt, sonst regelt es auch das Kapitalregime und das bezahlt jemand anders, dass er dann auf die Waffe drückt, fernab vom Kernland hier. Und unser Militär ist ja aber auch ganz schön aktiv in Afrika und so weiter, was ja in Mali, was weiß ich, Afghanistan natürlich, Jugoslawien, ja, also auch so direkt ist man doch noch für den Krieg bereit. Man sollte eigentlich Kriegsministerien wieder einführen. Wie früher, zu Zeiten von Engels und Marx, da hießen diese Ministerien auch wirklich Kriegsministerien. Und ja, gut. Natürlich dann der weitere Punkt, dass Deutschland einfach treu ergeben ist diesem noch viel gewalttätigeren US-Regime und da sich missbrauchen lässt als Stützpunkt, Drehpunkt für Truppenverschiebungen. Aber das ist ja auch nur ein Teil, viel schlimmer auch diese diplomatische Absicherung, also der imperialen Herrschaft der USA. Dass man hier also auf deren Seite steht und das diplomatisch vertritt und den kleineren Ländern verklickert. Ja, das ist ganz richtig. Ihr seht das vielleicht nicht so ein, aber komm, hört auf, uns, wir sind Deutschland, wir sind vertrauenswürdig. Wenn wir es sagen, dann glauben es alle, ja. Also, wir müssen es leider so machen, liebe Westwelt. Wir kolonisieren euch nicht mehr, nee, das ist jetzt ja vorbei. Dafür empfinden wir auch ganz viel Schuld. Und das haben wir jetzt wirklich hinter uns gelassen und sehen es einfach nur sauber, rassisch rein, arisch, sauber gesäubert und ja, so wie Hitler uns haben wollte. Und ja, Hitler hat gesiegt. Wir sind heute eigentlich in diesem Zustand, wo Hitler als der große Staatsmann dasteht. Als derjenige, der Deutschland wiederum zu Größe verholfen hat nach der Demütigung des Ersten Weltkriegs und Versailler-Vertrags. Und ja, das steht jetzt so da für andere Länder als Beispiel und daran können die sich aufrichten und sagen, wow, also wir trauen uns zwar nicht ran an den Faschismus, aber ja, es gibt schon Völker, die sind einfach so wie die Deutschen, die ziehen es einfach durch und die profitieren und bauen darauf ihren Reichtum auf. Und die ganzen Zwangsarbeiter, der aus dem Osten rausgeholt, damals im Krieg, um ihre Kriegswirtschaft, um der billige Arbeitskräfte oder ganz frei kostenlose Arbeitskräfte, bei denen man auch nicht nachschauen muss, wenn sie tot umfallen, zur Verfügung zu stellen. Und ja, darauf haben sie ihren Wohlstand gebaut, akkumuliert und ja, also. Und das aber dieser Faschismus, dieses Historische, darin wollte ich mich jetzt richten. In den kommenden, sagen wir mal, 20 Episoden, so kleine Pläne muss ich mir schon vorgeben, nochmal das historische Aufarbeiten mit dem Faschismus, nicht nur der Deutsche, aber grundsätzlich die Frage stellen der Historie, sagen wir mal. Und ja, ich habe einfach diese Frage an Stefan und Wolfgang und weiß auch nicht, ob sie darauf eine Antwort haben. Aber was müsste denn eigentlich noch alles passieren? Also Stefan sagte auch sowas in einem Neue 20er Podcast. Ja, vielleicht wird es langsam dann auch die Frage, ob die USA überhaupt noch die besseren sind, weil Guantanamo ist auch noch offen und so, ne? Langsam, wenn es so weitergeht. Und genau das ist dieses Mindset, sag ich. Seit 100 Jahren sind die USA dabei, andere Länder zu überfallen, dort faschistische Umsturzgruppen finanziell und mit Waffen zu unterstützen. In kleineren, schwachen, hilflosen Ländern, die dann traurig gemacht werden und die Schuld für ihren staatlichen und wirtschaftlichen Niedergang bei sich selbst suchen. Und ja, aber da kommt Stefan jetzt hierher im Jahr 2022 und sagt, also ja, Guantanamo ist ja auch noch offen, ne? Und wenn wir uns jetzt anschauen, den Systemwettbewerb zwischen China und den USA, ja, China hat jetzt Pi mal Daumen Null Kriege angefangen seit damals, seit der Revolution. Es gab einen Krieg mit Vietnam, weiß nicht genau, was da der Hintergrund war, aber ja, es ist nicht, das ist ein direkter Nachbar, es irgendwie Streitigkeiten gab, aber es war auch nicht so, dass man sich Gebiete rausgegrapscht hat, so wie auch bei Indien nicht. Es ist bei dem kleinen Scharmützel damals in Indien, heißt es ist irgendwie umstritten, ob China ein paar Meter Fortschritt gemacht hat, damals die Grenze doch ein paar Meter verschoben haben könnte oder nicht, man weiß es nicht genau, aber ja. Gut, sowas gab es schon, aber eben nicht dieses immer wieder Einrücken wie in der Schweinebucht damals. Die US-Militärs eben so fanatisiert waren. Und deshalb müssen wir auch diese Historie des Kalten Kriegs aufarbeiten und genau nachschauen, wie konnte das passieren. Die USA und die Sowjetunion damals so verbündet noch bis 1944 und waren 1945 die große Wende und der große Fanatismus und der Aufruf zur Besiegung, Vernichtung, Auslöschung der Sowjetunion, der dann ja durch Politiker wie Churchill wurde dieser Kalte Krieg ins Werk gesetzt, 1946 mit seiner Rede zum Eisernen Vorhang. Und Truman dann, der damals übernahm als amerikanischer Präsident. Und hier also dann 45, 46 war das rum. Und dann knapp 20 Jahre später sind die US-Militärs wirklich so fanatisiert, dass sie unter Kennedy dann sagen, wow, also ja, wir müssen es jetzt drauf ankommen lassen. Wir werden jetzt hier in Kuba einmarschieren. Und es war damals ja so, dass Kennedy und Khrushchev einen geheimen Backchannel hatten, wodurch sie sich nochmal austauschen konnten. Aber die ganzen Berater von Kennedy, vielleicht auf der Sowjetunion-Seite, waren extreme Falken-Hardliner. Bei der Sowjetunion dann ja zu Recht, weil sie nur reagieren auf die initiale Gewalt und den Feldzug der USA. Aber ja, auf Kennedys Seite dann in seinem Kabinett war wohl noch sein eigener Bruder Justizminister und die beiden waren die einzigen, die eher auf einer versöhnlichen Linie waren und gesagt haben, ups, das sind ja auch Atombomben im Spiel, liebe Leute. Aber die anderen haben wirklich gesagt, nee, wir müssen mit dem Holzhammer draufhauen und es ist doch egal, dass da jetzt die sowjetischen Zerstörer kommen mit ihren Atomraketen. Also nee, wir müssen es drauf ankommen lassen und dann, ja, was weiß ich, sind wir halt in einem Bunker, ja, da gibt es wahrscheinlich Bunker in Washington, da kommen die Atomraketen da nicht hin, dann ist vielleicht alles verstrahlt, aber wir müssen jetzt wirklich drauf ankommen lassen. Das ist wirklich der Endkampf, gut gegen böse. Und ja, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Das war der Kopfinhalt von solchen Leuten damals, Generälen, Ministern auf der höchsten Ebene der US-Regierung. Und Khrushchev hat dann abgedreht mit der Kuba-Krise. Das referiere ich ja auch nur so aus dem Stegreif. Ja, und das wurde ihm dann auch vorgeworfen, dass er da zu weich war, Khrushchev. Aber es gab wohl auch einen Vorfall, wo ein sowjetisches U-Boot schon so tief abgetaucht war, das Funkkontakt verloren hatte, dann vor Kuba. Und irgendwie amerikanische Zerstörer oder andere U-Boote es jagten und eine Riesenladung Metall oder so auf es abkam oder irgendwie, ja, was das beschädigen sollte. Und dann war es auch beschädigt und ja, dem U-Boot-Kommandant war da nicht klar, was ist der Dritte Weltkrieg schon ausgebrochen, sollen unsere weil die hatten auch wirklich Atombomben, Atomraketen an Bord, sollen wir die schon verschießen? Und irgendwie hat er aber doch einen kühlen Kopf bewahrt und ist besonnen geblieben. Und da ist das ganz Wichtige, ja, wie ich sagte mit Gorbatschow, er wurde gebildet durch das Sowjetsystem und obwohl er ein extremer Dummkopf war, ein extremer Verräter an der Sache des Kommunismus und auch an seinem eigenen Land oder an dieser Völkergemeinschaft der Sowjetunion. Einfach ein, ja. Aber trotzdem sind sie irgendwie gebildet und es ist irgendwie das bessere System, dieses sozialistische. Und das sehen wir auch hier. Zum Glück gab es dann noch solche Leute, wie im U-Boot oder auch andere Vorfälle, wie in Alternativlos manchmal berichtet wurde, im Kalten Krieg, dass auf sowjetischer Seite dann doch noch Leute nachdachten und sagten, Moment mal, wir zünden jetzt aber nicht die Atomraketen, bevor wir nicht eindeutig wissen, dass wirklich, es ist wirklich so weit der Dritte Weltkrieg läuft und es lässt sich jetzt nicht mehr verhindern, die Atomraketen fliegen bald auch auf uns. Also ja, die waren da wirklich so und das ist das Verdienst dieses sozialistischen Systems. Es ist viel wichtiger, gute Leute auszubilden, Leute, die selbst nachdenken und Entscheidungen treffen können für sich, ihre Familie oder sogar für die ganze Menschheit. Und ja, das ist das grundlegende Versagen des Kapitalismus, dass er diese Leute nicht ausbilden kann, beziehungsweise sie natürlich so ausbildet, dass sie ihre Kräfte in die destruktivsten, aggressivsten Bahnen lenken. So. Und. Und, ja, ich wollte gerade noch was zu Guantanamo sagen, genau. Und die Schweinebucht, ja, damals war dann ja diese Invasion und dann hat Kennedy das aber abgeblasen und gesagt, nee, so einfach geht das doch nicht. Und es war irgendwie auch eine komische Geheimdienst- und Militärgeschichte, dass irgendwie falsche Informationen im Spiel waren, Kennedy so damit gefüttert wurde, ja, das ist alles ganz leicht zu übernehmen, Kuba, wir müssen da nur landen an der Schweinebucht und so und dann haben wir gleich das ganze Land. Und dann war da aber wohl doch Widerstand von den Kubanern unter Fidel Castros Führung. Und irgendwie sagten die Militärs dann wahrscheinlich, nee, aber jetzt müssen die Fliegerstaffeln kommen und so weiter. Aber Kennedy ließ das Ganze dann abblasen, aber ja, irgendwie die Schweinebucht hat man trotzdem einfach behalten und einfach sich wiederum ein Stück Land rausgegrapscht, wie schon so oft bei den USA. Wie auch bei Puerto Rico, dass dann diese Abhängigkeit gehalten wird, ohne gleiche Bürgerrechte zu bekommen. Bei Hawaii, das rausgegrapscht wurde, Grenada oder was weiß ich. Also ja, es zieht sich durch die Geschichte. Und wenn man das einfach mal vergleicht mit dem, was Russland heute macht in der Ukraine, das ist dann, muss man nicht gutheißen, aber ist zumindest nach meinem Verständnis mit dem Völkerrecht nochmal um Längen mehr kompatibel. Kompatibler und historisch nachvollziehbarer, dass man sagt, irgendwie, das gehört zu uns, dieser Teil. Und eine friedliche Lösung mit dem Regime in Kiew kann es nicht geben. Also wollen wir es jetzt halt kriegerisch einnehmen? Ja, aus meiner Sicht. Ja, es ist das Vorgehen der USA natürlich allein aus ihrer brachialen Stärke und ökonomischen Überlegenheit. Auch deshalb einfach nochmal um vieles verbrecherischer. Und die sagen einfach, ja, wir stehen an der Spitze, wir haben die größten Kanonen und jeder würde es doch so machen, dass er diese Position mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und von dem her ist uns doch nichts vorzuwerfen. Aber lassen wir nun diese Geschichten. Die Geschichte ist nämlich immer eine Geschichte, die man sich erzählt. Es gibt dieses Objektive nicht und genau das ist jetzt mein Credo, mein Leitmotto für diesen Abschnitt, Themenabschnitt wiederum in Tischlein deck dich. Dass man eine Geschichte erzählen muss und deshalb ist auch wichtig, hier meine erzählerischen Fähigkeiten in Stellung zu bringen. Und ja, aber wichtig auch am Anfang überhaupt darauf zu weisen, ich kann auch nicht die Wahrheit erzählen oder eben doch im Hegelschen Sinne, dass ich nach der Wahrheit strebe und ein ehrliches Bedürfnis danach habe, diese auszudrücken und aufzufinden und nachzuspüren. Und in diesem Sinne ist es dann doch die ganze Wahrheit. Ja. Aber es gibt nicht die Totalität, wo wir einzeln kategorisieren, klassifizieren und auflisten können, wie in einem Wörterbuch gleichsam, was war dieses historische Ereignis und was war das für ein Völkermord. Jetzt wurde ja auch dieses Gesetz verschärft mit dem Paragraph 130, was ich zufälligerweise erst vor kurzem erwähnt hatte. Aber ja, Völkerverhetzung und Volksverhetzung und so, Leugnen von Völkermorden. Aber ob das in Kraft tritt, werden wir dann mal sehen, weil es eben nicht so genau zu bestimmen ist. Selbst für diese Deppen im Bundestag, ja, vielleicht können sie dann doch auch zumindest diesen Begriff der Geschichte, dieses Begreifen der Geschichte dann doch auch vollziehen, dass man das nie genau definieren kann, was ist ein Völkermord und was ist das Leugnen und Relativieren, Verharmlosen eines Völkermords. Ja, aber ja. Und die Geschichte ist aber so, man muss eine Geschichte erzählen. Und deshalb sind vielleicht auch die Romane so wichtig, weil die Schriftsteller da am kollektiven Gedächtnis der Gesellschaft weben. Und die Geschichtsbücher machen das auf sehr trockene Weise, aber da werden die Schüler nie so gern zuhören. Außer ein Geschichtslehrer macht vielleicht einen witzigen Unterricht, aber die meisten sind natürlich nicht so. Und ich hatte da auch nur so einen Geschichtslehrer in Buenos Aires, damals in der 11. oder 12. Klasse damals. Und der war auch aus Deutschland, aus dem Osten und hat einfach so erzählt, was ihm eingefallen ist, was ihm in den Kram gepasst hat. Und ich habe das dann spaßhalber einfach mal alles aufgeschrieben, um es zu überprüfen. Und es war wirklich falsch. Ja, die meisten Dinge, die meisten Zusammenhänge kannte ich auch schon so selber und er fand es einfach witzig, was er da zusammenrührte, was er da auftischte. Und das ist einfach wunderbar. Oh, wenn ich diesen Zettel noch hätte, den muss ich mal suchen, dann kann ich das vorlesen. Da habe ich mir Notizen gemacht, was er alles behauptet hat. Nicht so sehr über die Nazis, nicht, dass er die Nazis, aber es ging natürlich schon eher in diese rechtspopulistische Richtung, aber jetzt nicht so wirklich faschistisch, aber ja, mit der Nachkriegszeit, ich weiß nicht mehr, das wäre interessant, das nachzulesen. Und eins nach dem anderen hat er da einfach erzählt, und das ist dieses Geschichtenerzählen. Er ist da als deutscher Lehrer aus Thüringen in Buenos Aires bestellt für 3 Jahre oder so. Diese Lehrer haben dann immer Verträge an der Auslandsschule, an der Goethe-Schule dort. Die Goethe-Schulen gibt es ja weltweit und irgendwie die deutsche Kultur wird da verbreitet, was ich ja auch gut finde, aber ja, nicht in diesem System dort. Nur für die reichen Argentinier, für die wirkliche Bourgeois-Klasse der Argentinier ist dort also die deutsche Kultur zugänglich, weil allein das Schulgeld so teuer ist. Aber okay. Das Schulgeld leider schon 600, 700 € im Monat kostet. Für ein Kind. Also, und diese Lehrer, Paradoxerweise werden ja aber auch vom deutschen Staat noch bezahlt, oder ja, wird ja auch nicht alles vom Schulgeld abgehen. Aber dann ist man da so, also jetzt als Thüringer und steht vor einer Klasse von Argentiniern, von denen die meisten einfach nur einen argentinischen Pass haben, manche auch einen deutschen, oder ja, eigentlich sehr viele hatten einen deutschen Pass durch ihre Eltern, Urgroßeltern. So vererbt sich das irgendwie. Finde ich auch eine interessante Regelung. Das ist ja auch in den USA dann zum Beispiel anders, aber finde ich eigentlich auch ganz gut, dass man da irgendwie noch so gebunden ist an dieses Land der Urgroßeltern, aus dem die eingewandert sind. Und ja, man hat es noch nie besucht oder besucht es vielleicht mal. Klar, für diese Bourgeois-Schicht meiner Mitschüler da ist es dann eher möglich, mal kurz rüber zu fliegen. Und ja, aber irgendwie ist man so darin gebunden und vielleicht bei sehr wenigen Mitschülern haben dann die Eltern auch in ihrem Kindesalter dann schon mit ihnen Deutsch gesprochen und dadurch hatten sie ein sehr gutes Deutsch. Aber das waren wirklich nur so zwei, drei, vier Mitschüler vielleicht in der ganzen Stufe oder ja, so ungefähr, die also genuine Argentinier waren, aber mit deutsch sprechenden Eltern und oft auch deutschem Pass. Und die meisten genau waren aber so, dass sie entweder nur Argentinier waren oder auch einen deutschen Pass hatten, aber trotzdem überhaupt kein Deutsch im Haus bei sich zu Hause gelernt hatten und deshalb auch eher mehr schlecht als recht Deutsch sprachen und mehr so Radebrechten, wenn überhaupt. Und ja, das also ist diese Klasse und ich war da der einzige wirklich Deutsche, sagen wir mal, also mit deutschem Pass, aber der wirklich eigentlich aus Deutschland kommt. Ja, wie soll man das definieren? Obwohl ich mich auch als Südamerikaner fühle, ganz klar, aber der halt trotzdem die meiste Zeit seines Lebens in Deutschland verbracht hat. Genau, so kann man sagen. Ich war also der Einzige da. Und dann aber sitzt man da vor so einer Klasse, die sowieso keinen Bock hat auf die ganzen deutschen Fächer und alles auf Deutsch ist schwierig, oh, ist schwer. Und ja, so sagen es alle, die Deutsch lernen, Südamerikaner, Ukrainer, alle. Aber und dann steht man als Lehrer da und denkt sich einfach, boah, was soll ich machen, wozu soll ich hier groß den Lehrplan abfrühstücken, ich kann auch einfach was erzählen. Und wie ist das in Deutschland mit Hartz IV? Sagte er, ja, da kann man sich einfach hinsetzen und nichts arbeiten und kriegt immer noch mehr Geld, als wenn man zur Arbeit gehen würde. Und solche Thesen, ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Ja, und ja, und ich wollte diesen Lehrer erwähnen, weil er war sicherlich ein schlechter Geschichtslehrer, aber deshalb ja kein schlechter Mensch. Nicht jeder Mensch, die allerwenigsten Menschen, wie Peter Haag sagte, den ich ja sehr bewundere, ja, die wenigsten kommen wirklich auf den Arbeitsplatz, wo sie hingehören, wo ihre Talente wirklich sind. Und das müsste man einfach viel besser erkennen bei den Leuten. Zu was sind sie berufen? Was sind ihre Talente? Und er war zum Beispiel davor auch Barkeeper und hatte da auch eher seine Talente in diesen eher schmuddeligen Gefilden, in den Bars und so weiter. Und ja, das ist ja auch wichtig, solche bunten Vögel zu haben, Leute, die einfach gerne auf Partys gehen und so. Und ja, dieser Lehrer ist jetzt leider auch schon gestorben. Und ich habe mich nur an ihn erinnert. Er hieß Dietz. Ja, leider auch schon gestorben dann, kurz darauf eigentlich, kurz nachdem ich dann weg bin. Und ja, aber das hat mich daran erinnert, weil ich dieses Dogma jetzt nochmal niedergeschrieben habe mit der Geschichte ist Geschichte. Also Geschichte heißt eine Geschichte erzählen. Und dafür ist er so das Wundersame, das leuchtende Paradebeispiel, auch wenn er dann eher auf eine nicht so akkurate, nicht so faktisch, faktenbasierte Art und Weise. Ja, und wahrscheinlich hat es ihn einfach auch nicht so sehr interessiert und er wusste dann auch gar nicht so viel Bescheid und hat dann einfach gesagt, wow, jetzt erzähle ich mal was. Aber genau dann dieser Punkt, ich erzähle mal was von Deutschland, weil dieser Blick der Argentinier nach Deutschland ist eben der Bewunderung ganz klar, so wie in allen Weltregionen und Weltecken. vor allem den Ärmeren. Natürlich, da blickt man so bewundert da, dorthin nach Deutschland, aber vor allem in Argentinien ist es nochmal ganz krass, weil dort hat man diesen latenten Rassismus auch ganz klar, der gehört zur nationalen Identität, dass man nämlich sagt, wir Argentinier, wir sind ja gar keine Südamerikaner, sondern wir sind doch eigentlich Europäer, weil unsere Vorfahren von dort eingewandert sind. Und so sagen es viele, anscheinend ist es wohl auch faktisch historisch so gewesen, dass dort nochmal deutlich mehr Einwanderer ankamen als jetzt vielleicht in Peru oder Mexiko und dass dort mehr indigene Bevölkerung war, klar durch diese reiche Staatsentwicklung schon mit den Inkas, die eine beeindruckende Zivilisation schon aufgebaut hatten und den Azteken und dass dort also eine Bevölkerung gab. Und trotzdem auch Europäer kamen, aber nicht so viele wie in Argentinien. Und ja, Argentinien tendenziell gibt es auch mehr weiße Menschen mit eher europäischem Ton, Hautfarbe. Eher so hellere Hautfarbe gibt es schon häufiger als jetzt in anderen südamerikanischen Ländern. Aber trotzdem sind sie natürlich nicht in der Mehrzahl und vermischen sich auch zum Glück immer weiter. Denn, ja, und das ist so die argentinische Haltung. Ja, wir Argentinier, wir gehören gleichsam gar nicht zu diesem Kontinent, sondern wir sind eigentlich würden wir auch gern der EU noch beitreten als nächstes Mitgliedsland. Und wir sind Europäer, weil wir stammen von den Italienern, von den Spaniern und von den Deutschen ab. Es gibt viele mit deutschen Nachnamen, so wie ja auch die Vizepräsidentin jetzt, Cristina Kirchner de Fernandes, aber Kirchner ist eben dieser Name, der dann immer so argentinisch ausgesprochen wird. Kirchner. Und ja, viele italienische Namen. Also, das, ja, da gab es einfach große Migrationswellen damals, vor allem im 19. Jahrhundert, denke ich dann. Das waren die Zeiten von Marx und Engels, wo er über die soziale Not schrieb, die Industriestockungen und Krisen des Kapitalismus. Und da mussten dann natürlich immer wieder die Millionen auswandern und ausziehen und schauen, dass sie aufs Schiff kommen und das Schiff hoffentlich nicht untergeht, wie es damals ja sicher auch noch häufiger der Fall war. Ein anderer sehr guter Geschichtslehrer sagte mal damals, so im 16. oder 17. Jahrhundert, als die USA das erste Mal besiedelt wurde, oder als wirklich die ersten Migrationswellen darüber gingen, da war es so, ja, von einem Schiff, von zwei Schiffen, die losfahren, kommt eins an. Und ja, das ist schon krass. Das ist dann wirklich die Situation wie heute im Mittelmeer oder auf der ganzen Fluchtroute, wenn man sich auf die Flucht durch Afrika macht. Also ja, wie verzweifelt müssen die Leute sein, dass sie sagen, wow, geil, die Chance nehme ich. 50-50, das ist doch immerhin was. Dass sie dann sagen, wow, jetzt komme ich aus Europa raus nach Nordamerika und kann dort vielleicht mein eigenes Land bestellen und dort wirklich mir was aufbauen. Dort gibt es viel Ackerland, aber ja. Aber dann auch eben viele Eingeborene, die dann so getötet wurden, durch diese Kultur verdrängt wurden, gewalttätig einfach niedergestreckt wurden. Aber gut, und wo war ich nun stehen geblieben? Klar, die Geschichte ist ein weites Feld, da verläuft man sich auch, da ist man gleichsam im Labyrinth. Nun, liebe Leute, wir waren hier irgendwo bei Amerika, genau die Argentinier und dieser Rassismus, dass sie sich eigentlich als Europäer sehen. Und ja, das geht mir auch gegen den Strich, aber es hat ja alles miteinander zu tun, es hat ja mit unserer europäischen Geschichte zu tun. Und was ich meine, es geht mir gegen den Strich, meine ich, das löst einen Widerwillen in mir aus. Und ich denke mir so, wow, Argentinier, was ist mit euch? Habt ihr nichts gelernt aus der Geschichte? Habt ihr nicht gesehen, was wir Deutschen gemacht haben im Zweiten Weltkrieg aus diesem Rassenwahn, Überlegenheitschauvinismuswahn, dass wir einfach besser sind als andere Völker? Wie könnt ihr so degeneriert sein, dass ihr heute euch jetzt irgendwie lossagen wollt und sagen wollt, ihr seid reiner als die Brasilianer und die Chilenen? Das ist es ja wirklich. Aber man muss eben sagen, nee, es steht ja im Zusammenhang, wir als Deutschland sind eines der imperialistischsten Länder. Argentinien ist sehr ohnmächtig und orientiert sich einfach an den stärkeren Ländern und glaubt, ja, wenn wir uns da nur ranwanzen und das nachmachen, dann lassen die uns hoffentlich bitte, bitte auch aufsteigen. Und so muss man das interpretieren, dass dieser Faschismus ein Gedankenkonstrukt ist, das immer noch wirksam ist. Es gab immer viel Hass, sagte ich ja. Aber Hass ist natürlich kein Völkermord, das muss man auch ganz klarstellen. In diesem Verweis auf das Malon-Kun-Hassbuch. Und da schrieb er etwas sehr Interessantes, dass Antisemitismus ist ja nicht einfach bloß Hass, sondern das wäre eine Verharmlosung von Antisemitismus, sondern es ist ja eine Ideologie, die schon irgendwie in Stein gemeißelt oder in Materielles gegossen ist. Schon über Jahrhunderte errichtet wurde diese Ideologie und ja, sich festgefressen hat in den Hirnen und reale Auswirkungen hatte und hat und darauf zielt, Menschen zu vernichten, zu stigmatisieren, zu verächtlich zu machen und letztlich zu vernichten. Also das ist nicht bloß Hass, sondern das geht sehr viel weiter als bloß eine Hassempfindung zu haben, so wie ich vielleicht manchmal gegen euch hier und euch eine reindonnern will und sagen will, wie könnt ihr so bescheuert sein, diesem BRD-Regime vor dem Männchen zu machen. Also Leute, dafür hasse ich euch, aber will euch ja nicht gleich vernichten. Ja, gut, und so Malon Kun, auf den müssen wir auch wieder kommen, aber das wollte ich nur kurz erklären. Das sind diese Materialogeme, von denen ich schon mal sprach. Das ist ein sehr gutes Feld, auf das mich Malon Kun brachte. Was ist eigentlich das Verhältnis von Ideologie und Materialogie? Da wird es ein bisschen esoterisch, da kann man nicht mehr klar reden, da fehlen die Begriffe vielleicht. Aber doch sehr wichtig, um das zu verstehen, der Faschismus ist also immer noch da. Und genau wegen dem, was ich am Anfang erklärte, blicken die Anklinger jetzt so hierher und oder ja, haben diesen Blick auf sich selbst und ihre Geschichte und sagen, wir sind doch auch Europäer und das ist was Gutes, Europäer zu sein, im Gegensatz dazu Südamerikaner zu sein, weil das sind die schmutzigen, das sind die unterentwickelten Völker, mit denen haben wir nichts zu tun, die sind laut, die machen Lärm und Partys und die sind nicht so gebildet, strukturiert, geordnet wie die Europäer. Und warum blicken die an? Warum haben diese Anklinger diese Auffassung? Oder zumindest gibt es diese hegemoniale Auffassung dort. Weil der Faschismus so ein Materiologem ist, das auch immer noch Hegemonie, eine gewisse zumindest hat. Und Deutschland sehr profitiert hat vom Faschismus und historisch sich das herauskristallisiert hat, dass Deutschland hier ein Reibach gemacht hat, einen Gewinn gemacht hat und sagen konnte, wow, das Land, dem ging es dann nicht so gut zwischen den Weltkriegen und ja, Hitler hat es wieder in Gang gesetzt, in Gang gebracht und ja, mag es an der einen oder anderen Stelle übertrieben haben, ne? Hätte vielleicht nicht so größenwahnsinnig werden sollen oder sich so viele Gebiete grapschen, so viele Kriege anfangen. Ja, das ist ja Fakt, dass irgendwie Hitler auch gravierende Militärfehler gemacht hat und zum Beispiel die Sowjetunion so viel anzugreifen oder weiß man nicht, wie wird die Geschichte anders verlaufen, aber dass zumindest ja dieses Hollywood-Szenario, wie Stefan sagte, durchaus eine gewisse Plausibilität hat, dass die Nazis, wir Nazis, wir Deutschen den Krieg gewonnen hätten. Und ja, so musste man als Deutschland halt ein bisschen leiden. Klar hat man da auch gehungert dann in den letzten Kriegsjahren und dann 45, 46. Aber dann ging es ja schon wieder bergauf. Das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was Argentinien durchmacht. Jetzt irgendwie seit 20 Jahren schon mit diesen IWF-Krediten, die sie nicht losbekommen. Und da ist es wie Flassbeck irgendwie meinte, naja, wenn man das es gibt einen römischen Rechtsgrundsatz, das Unmögliche darf nicht verlangt werden. Man darf nicht von jemandem verlangen, dass er was leistet, was unmöglich ist. Also selbst wenn, das finde ich auch sehr gut, dass auch diese römische Kultur und die griechische, auf die können wir auch stolz sein, das ist auch ganz klar dieser Eurozentrismus im Sinne Žižeks, zu dem ich auch stehe, wo ich auch sage, das ist richtig, in dem Sinne eurozentrisch zu sein und das, sagen, das ist was Besonderes, was die Römer geschaffen haben, ist auch nicht vergleichbar mit den Inkas und so, die haben auch nicht solche Theorien hinterlassen und selbst wenn es nur natürlich das Pech ist, dass die Papyrrollen oder was auch immer die Felsinschriften dann verloren gegangen sind, obwohl sie eigentlich auch so eine ausgefeilte Rechts- und Schriftkultur gehabt hätten wie die Römer. Vielleicht, wie auch immer, aber das ist jetzt halt das, was übrig geblieben ist. Und das ist auch was ganz Besonderes, auf jeden Fall die Kultur der Römer und der Griechen. Und genau. Und vor allem diesen Grundsatz, den Flassbeck dann zitierte, der ist ja wirklich bedenkenswert. Wenn man überlegt, ja, also ein Verbrecher, wenn es ein Mörder ist, ja, dann muss der irgendwie bestraft werden, aber du kannst ja irgendwie auch nicht von dem was verlangen, dass er was tut, was unmöglich ist. Ja, das ist irgendwie einleuchtend. Und da sagt Flassbeck ja so auch von Italien irgendwie mit dieser neuen Regierung und Schuldenregeln, man kann nicht verlangen, keine Schulden zu machen in der Zeit der Rezession oder ja, wenn auf der einen Seite die Einnahmen wegbrechen, dann kann man nicht auch noch da beim Staat die Ausgaben kürzen, dann das noch mehr Einnahmen für alle Haushalte wegbrechen und das ist dann irgendwie was Unmögliches. Und wer da die Quadratur des Kreises verlangt, ja, der bereitet dann den Faschisten den Boden, so wie Hitler ja durch den Versailler Vertrag diesen Boden bereitet bekommen hat. Das nämlich, ja, der Versailler Vertrag solche Reparationszahlungen von Deutschland gefordert hat und Deutschland nicht seinen Platz am Tisch der zivilisierten Nationen eingeräumt wurde, sondern ganz klar gesagt wurde, Deutschland muss dieses Büßerhemd anziehen. Was da genau Inhalt war, weiß ich nicht, aber jedenfalls diese Reparation, das Ruhrgebiet wurde besetzt von den Franzosen auch zeitweise. Und irgendwie war es dann, ja, so, dass, naja, wie Flassbecks großer Lehrer John Maynard Keynes damals ja schon 1919 dann, glaube ich, festgestellt hatte, dass es irgendwie nicht geht, was man da von den Deutschen verlangt, das wird zu bösen Konsequenzen dann führen, wenn man darauf so beharrt und glaubt, man könnte das aus den rauspressen. Klar, aus der moralischen Schuld oder dass jetzt die Verlierer waren, sind irgendwie die Forderung nach Reparation berechtigt, aber wenn man dann so die Volkswirtschaft erdrückt, dann schadet das auch den anderen Ländern wie Frankreich und England, weil die ja damit verbandelt sind, weil alles zusammenhängt und dann kann auch die französische und englische Wirtschaft nicht mehr florieren. Und ja, das ist dann ein Grundschlamassel, was man da anrichtet und dann kommen solche Faschisten an die Macht in Deutschland, die diese nationale Demütigung überwinden wollen, dadurch, dass sie einen starken Mann markieren und sich auf dieses ganz hohe faschistische Niveau reden, so wie ich, wieder meinte, ja, in diesen schrillen Reden, da rede ich mich so frei und das ist einfach ja, das Beste, einfach so zu reden, einfach nur so gewalttätig oder starke Worte loslassen, gar nicht mehr viel nachzudenken und sagen, dieses Kommunistische, ja, manchmal denke ich es auch, dass mir das zu theorielastig ist und ich einfach nur gern einfach zur Gewalt aufrufen würde oder wie auch immer. Ja, so ist es leider und ja, das ist leider der Vorteil des Faschismus, der ist strunzdumm, der ist so bekloppt, dass er einfach viel einfacher ist und auch viel einfacher auszudrücken für Hitler dann, der dann seine Reden hält, das geübt hat, welchen Eindruck er macht vor dem Spiegel, so wie auch ich hier vielleicht mein Spiegelbild sehe in der Fensterscheibe. Aber ja, also, nee, das ist einfach traurig. Ich will mich nicht mit Hitler vergleichen, will nicht, aber wir müssen wirklich leider in dieses, oder ja, was ist leider, es muss darum gehen, wirklich den Faschismus zu besiegen, endgültig, und er ist heute nicht besiegt, und deshalb muss ich mich ins faschistische Getümmel stürzen. Ja, und ja, genau, also die Parallele, Homologie zu Argentinien, das ist also auch was Unmögliches, was verlangt wird, diese Kredite zurückgezahlt wird. Ich kenne mich auch weiter nicht ökonomisch aus. Es ist auch nicht so wichtig, wie Malon Grund schreibt, es gibt richtige und falsche Widerlegungen des Kapitalismus, aber eigentlich ist auch egal, ob man was man anführt, es ist eigentlich klar für alle aufgeklärten Menschen, dass der Kapitalismus am Ende ist, beseitigt werden muss, dass jeder, der ihn stützt, ein Feind der Menschheit ist, der dieses Kapitalregime stützt, das sich hierzulande zum Beispiel als Demokratie verkleidet. Genau. Der ist ein Feind der Menschheit. Und immer wieder findet dieses Kapitalregime schlaue Wege, dann solche Länder zu demütigen, am Aufsteigen zu hindern. Und ja, jetzt sagt man halt, gut, wir haben gesehen mit Deutschland, da können wir das nicht so leicht machen, die schlagen dann zurück, ne? Die werden dann faschistisch, ja. Das ist nicht mehr so gut nach 45, deshalb keine Reparationszahlungen mehr und so. Aber andere Länder, die können wir noch mobben, die können wir wirklich noch so blutig schlagen und in den Staub zurückwerfen. Notiere mir nur kurz was. Ja, also genau. Und ich glaube, das ist heute eine gute Folge. Ich glaube, vielleicht kann ich eine lange Folge machen, weil ich bin in Fahrt, habe ich das Gefühl. Also mit denen können wir es machen, ne? Mit Antin. Die sind noch unterentwickelt, die haben auch keine Atombombe und keine nukleare Teilhabe wie Deutschland. Ja, mit denen kann man es einfach machen, weil die wehren sich nicht, die werden nicht faschistisch und überhaupt heute darf niemand mehr faschistisch werden. Das dürfen nur die Deutschen und die Partner der USA, klar, die Islamisten, Terroristen und so weiter, das sind auch Faschisten, aber das sind unsere Partner, die wir da einsetzen, wie eben heute in Syrien oder sonst wo. Und ja, aber ja, worauf ich also hier hinaus will, ist, dass es irgendwie auf der Hand läge, dass Argentinien dann heute auch sagt, komm, müssen faschistisch werden, weil der Kommunismus ist ja was Böses, der ist jetzt schon delegitimiert, 30 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion, jeder sagt es, so kann es nicht gehen, also gut, aber was dann, dann bleibt nichts anderes mehr übrig, weil der Liberalismus, das bringt uns ja auch irgendwie nicht weiter, das lässt die ganze Bevölkerung hier verarmen, die Hälfte lebt unter der Armutsgrenze, also das kann ja wirklich nicht mehr sein, also gut, dann ist halt der Faschismus, ne? Das will ich mir nur ausdrücken, das wäre heute irgendwie die grundlogische Sicht aus demokratischer Sicht, aus Mehrheitssicht, oder ja, das Volk ist halt verblödet und deshalb wird es auch wieder auf diese Abwege kommen und eigentlich ist es merkwürdig, kann man sich auch wundern, warum ist man in solchen Ländern dann noch nicht dahin gekommen oder klar, in Brasilien hat man einen Bolsonaro gewählt, in den USA einen Trump, das geht schon in Richtung Faschismus, aber das ist, genau, das sind trotzdem irgendwie noch solche Hampelmann-Figuren, die da die Spaltung ihres Landes nur überdecken und den Deklassierten dann eine Möglichkeit geben, ihre Wut rauszulassen, weil ja, USA und Brasilien beide so extrem gespaltene Länder sind, nochmal deutlich mehr als jetzt Argentinien oder Chile, Peru oder ja, zumindest ist Brasilien bei der Spaltung der Gesellschaft in Einkommensunterschieden, Vermögensunterschieden als der aller gespaltensten Länder der Welt und die USA ja auch. Und ja, aber ich meine, nächstes Mal dann ist das vielleicht kein Bolsonaro, der wie Hitler ist, einfach grunddumm, kein Verstand hat, weder militärisch noch sonst wie. Oder noch dümmer als Hitler vielleicht sogar, wenn das überhaupt möglich ist. Und ja, dann ist das kein Bolsonaro mehr, sondern dann ist da vielleicht ein klügerer, aber der trotzdem überzeugter Faschist ist und sagt, ja, also es war doch nichts Schlimmes an dem, was die Deutschen gemacht haben, ne, im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit den Juden, die hätte man nicht ermorden sollen. Aber ja, andere Völker überfallen. Das bringt auch ökonomischen Gewinn, diese Militärmaschinerien zu pampern, zu schmieren. Und so könnte das ein, ja, leider ein valider Weg sein für. Aber nun gut, also der Faschismus ist so ein Ideologem und Materiologem auch. Vor allem wir Deutschen hier sind daran schuld und profitieren heute noch davon. Und andere schauen uns zu und sagen, naja, ja, naja, was willst du machen? Die Starken, die machen halt, was sie wollen. Die machen es unter sich aus eigentlich, die Weltpolitik. Und die Deutschen, ja, die tun heute halt so liberal und antifaschistisch. Und das geht, müssen sie wahrscheinlich tun, weil sie von den USA gezwungen wurden und weil es dann nicht mehr aufrechtzuerhalten war, als das mit dem Holocaust und den sonstigen Völkermorden an den Russen und sonstigen Ethnien und sonstigen Nazi-Verbrechen rauskam, ans Licht kam. Da ja, musste man sich dann doch ein Stück weit davon distanzieren. Aber sie haben sich ja nicht materiell davon distanziert. Sie haben ja nicht gesagt, diesen Industriereichtum auch geben wir wieder ab, den wir dadurch akkumuliert haben. Diese großen Firmen, die so extrem profitiert haben, wie Porsche oder, ich weiß nicht genau, ThyssenKrupp, Daimler. Ja, die Die geben dieses Kapital wiederum ab, das sie dann mit Hilfe der Zwangsarbeiter akkumulieren konnten und mit Hilfe der Rüstungsaufträge für Hitler, dass sie da die Kampfflugzeuge bauen und so weiter. Nun gut. Und ja, jetzt sind wir halt in dieser Position und das ist ganz schlau, wie das Großkapital das macht und sichert es dann so ab, dass kein anderer halt mehr in diese Position kommen kann, dass man jetzt Weltmarktführer ist. Und gut, ja, finito. Wir müssen mit dieser Historie dann wirklich sagen, das reicht. Also was soll man dazu noch sagen? Irgendwann hat man sich auch leer gequatscht und sagt einfach, ich kann euch auch keine Geschichte mehr darüber erzählen, es ist nur noch wirklich Schweigen an dieser Historie des 20. Jahrhunderts, vor allem dieser deutschen Historie der Nazi-Herrschaft, der Nazi-Barbarei. Da kann man nur noch schweigen, da kann man nur noch die Augen zumachen und sagen, ja, was da passiert ist, das müssen wir jetzt nur versuchen zu begreifen. Wir müssen uns eine Geschichte darüber erzählen, aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir heute überhaupt schon begriffen und durchschaut hätten, was wir da angerichtet haben, vor allem für die Restvölker der Welt, vor allem dadurch, dass wir uns dadurch den USA wiederum ausgeliefert haben, die so zur ersten Weltmacht aufsteigen konnten und so viele andere Länder knechten konnten mit uns als Hilfssheriff, als ja, Mitmobber und ja. Gut, aber deshalb kommen wir jetzt zu was ganz anderem am besten. Ich habe mir hier viele Themen aufgeschrieben. Es gibt vieles, das auch passen würde, aber wir müssen vielleicht als erstes dann da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei Roberto Bolaño. Und was ich zu diesem Kapitel von letztem Mal noch sagen kann, ist etwas sehr Wundersames. Ich darf nicht so oft wunderbar sagen, ne? Das kann man auch synonym sagen: exzellent, hervorragend, outstanding. Wie Adam Curry sagt, märchenhaft, prinzessinhaft oder prinzessinnenhaft, naja. Ja, irgendwie so würde ich es sagen, glaube ich, prinzessinnenhaft. Dieses Kapitel und ja, auch dieser Feminismus, der dort entsteht, Caesarea, die damals so unnachgiebig war und gesagt hat, diese Hauptstadt-Literatengruppe verlässt sie, weil sie sieht, die versumpfen ja nur, die passen sich einfach der nächsten Zeit geschichtlichen, der nächsten Strömung an, schwimmen im Strom der Zeit, des Zeitgeists, also sind einfach so beliebig und sagen dann, ja, jetzt sind wir halt heute mal Estridentistas. Eigentlich waren wir Realviszeralisten. Die realen Eingeweide, aber viszeral ist, glaube ich, auch ein medizinischer Fachterminus auf Deutsch, sicherlich aus dem Lateinischen. Also sagen wir es so: die Realviszeralisten, wir die Realviszeralisten. Und das ist ihr Standpunkt. Und ja, der andere sagt: ja, Estridentista, Realviszeralista, ist doch alles das Gleiche. Ich schaue halt nur, dass ich irgendwie durchkomme, dass ich irgendwie mein Auskommen habe und irgendwie bei der nächsten großen literarischen Gruppe mich auch noch so dranhängen als Anhängsel. Und dann sagt Amadeo vor allem auch dieser Name Salvatierra, das ist auch ein sehr symbolischer Name, das heißt nämlich rette die Erde. Also rette die Erde, der Imperativ würde wörtlich heißen Salva la Tierra. Er ist Salvatierra. Also sowas wie er rettet die Erde. Irgendwie so. Und das erinnert auch an Fridays for Future und was ich da in dem Text am Anfang der letzten Folge vorlas. Aber ja, diese Frage. Viele Leute sind so, und es ist ja ein grundrechtliches Verlangen, die Erde zu retten, die Menschheit vor sich selbst zu retten, auch die Erde vor der Menschheit zu retten, wie auch immer. Und da, ja, ist man vielleicht manchmal zu naiv und passt sich dann zu sehr an. Man ist so sehr Teil der eigenen Zeit und Kultur, dass man da gar nicht mehr rausschauen kann und gar nicht mehr verstehen kann, wie immanent falsch das alles schon ist, worauf meine ganzen Gedanken und Glaubensgewissheiten aufgebaut sind. Ja. So ist das, glaube ich, zu verstehen, dass er dann sagt, ja, bleib doch bitte hier, liebe Cesaria. Und wir werden zusammen Estridentopolis bauen, die Hauptstadt der Estridentistas. Und ja, wir wollen doch einfach nur in die Moderne kommen. Wie sagt er da? Einfach in die Moderne, ne? Und sie sagt dann ja, du bist eigentlich ein Reaktionär. Alle Mexikaner sind eher Real-Viszeralisten als Estridentistas, sagt er. Genau. Sind nur zwei Maskierungen, um das zu erreichen, was wir erreichen wollen, sagt Salvatierra. Also ist doch egal, diese Begriffe sind ihm egal. Und das ist eben der Fehler. Als Kommunist muss man auf die Begriffe achten. Das ist ja genau unsere Waffe, allein schon Kommunist als solcher zu bezeichnen. Das ist schon eine Waffe, die der Bourgeoisie an den Kopf schleudert und die zittert hoffentlich auch schon. Und sieht, oh je, das sind keine so friedlichen Demokraten, die einfach nur ihr Wahlkreuz machen wollen. Was haben die vor? Und das ist genau das, was wir der Bourgeoisie sagen und signalisieren müssen und sagen müssen, oh, hört mal, ihr seid reif. Der Imperialismus ist reif zur Vergesellschaftung, wie Lenin schreibt. Alles ist schon so konzentriert, zusammengerückt. Die Monopole monopolisieren die Erfindung, Patente und großen Aktiengesellschaften. Alles ist schon so vergesellschaftet praktisch, dass es nur noch ein kleiner Schritt ist hin zum Sozialismus, dass wir dann nämlich diesen Schritt einfach nur noch gehen müssen und sagen, jetzt ist es auch wirklich im Volkseigentum und nicht nur im Eigentum der paar Einzelnen. Aber ja, dieser Reaktionär Amadeo sagt hier also, naja, nachdem er gefragt wird von Cesarea, was wollen wir erreichen, wohin wollen wir? In die Moderne, Cesarea, einfach in die Moderne. Ja, und das ist halt dieses Bekloppte. Das ist dann wirklich, nee, wir wollen nicht in die Moderne, aber im 29er-Podcast meinte ich, da ist oft von der Moderne die Rede und wie schön die ist. Und ja, die beiden wollen einfach nur in die Moderne und da sollen sie dann auch hin, sage ich, aber dann müsst ihr euch auch richtig bezeichnen. Und jedenfalls nicht als Kommunisten, als Marxisten, sondern wirklich als Demokraten, als Liberale. Ja, und das ist ja auch schön. Und da müssen wir diese Abgrenzung ganz klar treffen. Und viel wichtiger und schöner und grundmarxistisch ist aber das, was Cesarea dann im Anschluss noch sagt, dass nämlich, ja, also was willst du da machen in Sonora, fragt er. Na, mir eine Arbeit und einen Platz zum Leben suchen, sagte sie. Ein Platz zum Leben. Also eine Wohnung verstehe ich da, aber ja, das ist auch etwas weiter gefasst. Generell ist es immer schwierig mit den Übersetzungen. Mit der Rajuela-Übersetzung von Cortázar bin ich auch überhaupt nicht zufrieden. Aber diese hier ist, glaube ich, ganz gut. Und das soll alles sein. Die Zukunft, die dich erwartet, Cäsaria-Kindchen. Und Cäsaria schenkte mir einen kurzen Seitenblick und sagte, das sei die gemeinsame Zukunft aller Sterblichen. Sich eine Arbeit und einen Platz zum Leben suchen. Im Grunde bist du ein Reaktionär, Amadeo, sagte sie. Aber mit warmem Unterton. Genau. Und ja, das ist es. Das ist unser aller Schicksal. Außer dieser ganz kleinen, winzigen Bourgeoisie-Klasse. Klar, die muss sich keine Arbeit suchen. Einen Platz zum Leben schon. Aber, oder noch nicht mal das, Elon Musk, habe ich jetzt gehört, er hat alle seine Häuser wieder verkauft. Früher hat er irgendwie fünf, sechs Villas da in Kalifornien und jetzt irgendwie alles verkauft und wohnt nur noch zur Miete. Ja, es ist ihm auch zur Last geworden. Und ja, er sucht sich nicht mal mehr einen Platz zum Leben oder schläft einfach. Ja, mietet jetzt einfach auch lieber. Und gut, aber lassen wir die Bourgeoisie mal beiseite. Das ist ja, diese Klasse werden wir dann ja überwinden und abschaffen. Und ja, aber ansonsten für die Restmenschheit ist es ja wirklich ein Platz zum Arbeiten und zum Wohnen suchen. So verstehe ich das, eine Wohnung suchen und einen Arbeitsplatz suchen. Und ja, Amadeo kann das gar nicht glauben. Ja, warum? Hast du nicht was Größeres vor im Leben? Aber Cesaria sagt ja ganz richtig, wieso? Was Größeres, das machen doch alle Menschen. Ich mache doch nur, was alle machen. Das ist doch mal so. Und ja, sie hat einfach recht damit, in dieser Kulturblase in der Hauptstadt zu leben. Das hat keinen Sinn. Damals in den 20ern, genauso wie heute in den 20ern, wenn ich mir da die Produkte anschaue, die daraus putzeln. Noch nicht mal aus der Hauptstadt. Stefan und Wolfgang sind ja auch noch in kleineren Kulturstädten. Aber von diesen Strömungen sollte man sich vielleicht wirklich lieber lossagen und in die Wüste gehen und sagen, komm, ich habe die Schnauze voll. Ja. Und genau. Kurzes Päuschen nur hier. Ja, bin zurück. Kurz nur auf dem stillen Örtchen. Und noch ein Wort zu Argentinien. Die Argentiner sind einfach orgullosos. Sie sind stolz auf ihr Patria, auf ihr Heimatland, ihre Tierra, ihre Heimaterde und so weiter. Und das ist aber, ja, wenn man da hinkommt, als Deutscher ist es, vielleicht ist mal abschreckend, das auch zu sehen bei offiziellen Anlässen, dieser Nationalismus oder Patriotismus, der da gelebt wird. Aber andererseits ist es eine andere historische Situation. Die hatten da eben nicht dieses große Katastrophe mit dem Zweiten Weltkrieg. Hat sie nicht so direkt betroffen. Und genau, aber trotzdem hat dieses historische Ereignis Auswirkungen, vor allem für sie, dass nämlich Argentinien jetzt schon seit Jahrzehnten, auch nicht erst seit 20 Jahren, sondern auch die anderen südamerikanischen Länder, einfach seit jeher in dieser Nachkriegszeit in einer untergeordneten, abgekoppelten Position sind. Und genau, da leiden die also jahrzehntelang und Deutschland wurde für seinen Faschismus gerade mal so bestraft, dass die Leute halt ja 2, 3, 4 Jahre mal wirklich ein bisschen ärmer waren, Hunger gelitten haben. Und in diesen Ländern aber schon jahrzehntelang, ohne dass sie eigentlich faschistisch waren. Oder wenn faschistisch, dann ja auch nur auf Geheiß, auf Befehl der USA, wie damals in den faschistischen Militärdiktaturen in Peru, Chile, Brasilien, Argentinien. Und genau, das ist also auch ein Punkt, den müssen wir dann auch in dieser historischen Phase aufarbeiten, die faschistischen Diktaturen dort oder auch in Griechenland und anderen Ländern und die Schuld der USA. Oder ja, grundlegend klugen, einfach gerissenen Plan der USA, da einfach ja alles zu machen, um in dieser Position zu bleiben und einfach die reaktionärsten, gewalttätigsten, faschistischsten Kräfte in anderen Ländern immer wieder zu unterstützen, um zu sagen, wow, ja, ihr dürft dort den faschistischen Traum leben und das Land in Schutt und Asche legen. Wirtschaftlich zumal ruinieren, ja, weil dann haben wir kein Interesse an einem aufstrebenden Lateinamerika, das hier unsere Potenz bedrohen würde. So ist es also, dass diese Leute, die US-Bourgeoisie, sich sicher fühlen kann und immer noch an der Spitze. Deshalb müssen da jetzt diese hunderte Millionen Menschen in Südamerika hungern, frieren, leiden, ohne Dach über dem Kopf leben. Nun gut. Aber ja, die Argentinier einfach so orgulloso, stolz auf ihr Land. Und deshalb ist auch so richtig, sich darüber lustig zu machen, wie Cortázar das tut in Rayuela. Da macht er sich nämlich darüber lustig, über diesen argentinischen Patriotismus. Und das gleichsam mit dem Deutschen verbinden, das fände ich gut, wenn ich so ein Werk schreiben könnte, das irgendwie argentinischen und deutschen Patriotismus oder nationale Selbstauffassung, Selbstwahrnehmung beleuchtet und auch das Zusammenspiel, was ja durchaus wichtig war. Argentinien war auch ein Verbündeter von Nazi-Deutschland, aber war jetzt nicht so entscheidend, kriegsentscheidend natürlich nicht, aber vor allem dann die Rolle von Perón, dem Präsidenten damals im Zweiten Weltkrieg waren nur Minister, aber dann ja, hat er sich auch an die Macht geputscht oder wie auch immer, war dann ein paar Jahre Präsident, konnte sich aber auch nicht halten, auch wegen einem wirtschaftlichen Abschwung, der dann dadurch induziert war, dass die USA eine Bestrafungspolitik ins Auge fassten für Argentinien, dafür, dass sie so lange noch mit Hitler verbündet geblieben waren. Also das heißt, das eigentliche Hitler-Regime wird nicht bestraft, beziehungsweise halt die paar wenigen Jahre ist da wirklich materielle Not, aber dann geht es ja auch wieder steil aufwärts. nicht erst seit 49, seit der Staatsgründung oder schon früher, oder weiß nicht genau, aber schon früher hat der Marshallplan dann ja zumindest gegriffen. Und ja, wenn Argentinien, wird man dann noch so bestraft. Und das ist wichtig, diese Figur Perón, weil die heutigen Linken dort sich immer noch auf ihn beziehen. Und was nicht so gut ist, weil Perón eben kein Kommunist ist oder sehr weit weg davon, ein Kommunist zu sein. Und eher auf wirklich einer indifferent populistischen Welle, klar auch sich als Vertreter der Arbeitermassen inszenierte. Aber wie auch immer, jedenfalls sind die heutigen Linken, und zumindest in dieser Strömung um Christina Kirchner, die bezeichnen sich weiterhin als Peronisten. Und auch der heutige Präsident Argentiniens, Aníbal Fernández heißt er, glaube ich, auch Peronist. Also das eint die beiden Lager. Diese beiden linken Lager, die haben sich gespalten in Kirchneristen und Antikirchneristen, aber sie sind sich immer noch darin einig, dass sie Peronisten sind. Ja, der Kirchnerismus ist dann eben sehr umstritten, weil seit 2001, damals war Néstor Kirchner Präsident und anschließend seine Frau Christina. Und auch da also sehr umstritten. Wie ist das zu bewerten? Wie sind die heutigen wirtschaftlichen Probleme Argentiniens dadurch entstanden oder wurden sie dadurch eher noch gelöst und zumindest abgefedert durch die Regierung Kirchner? Aber gut, ja, aber das Grundproblem, dass er kein Kommunist ist, dass er nicht Revolution macht, so wie auch Kirchner, und einfach das mit dem IWF dann akzeptiert und sagt, okay, aber das reitet das Land ja weiter in die Scheiße und bietet keine Auswirkungen von ein paar Jahren. Nee, man muss dieses westliche Regime ganz ablehnen und sagen, wir erkennen eure Autorität und Macht nicht an. Wir müssen selber schon wieder uns durchschlagen. Aber dann müssen wir auf diese Dollars verzichten. Aber genau, also wenn man so beherrscht ist von der Bourgeoisie, dann kann also so eine demokratische Regierung ist in diesem Sinne ja auch nicht souverän, weil sie da gar nicht die Macht hat, das zu entscheiden, auf die Dollars zu verzichten, weil die argentinische Bourgeoisie natürlich auch noch mächtig ist und sagt, nee, wir brauchen das, es gibt keinen anderen Weg. Also es muss so sein, das sind dann die Bedingungen des IWF zu akzeptieren. Und genau in diesem Sinne ist diese Demokratie also eine Demokratie, wo die obersten Repräsentanten nur Hampelmänner des Kapitals sind und sich da gar nicht durchsetzen können. Und insofern auch kollaborieren und ja, rücksichtslos müssen wir also auch diese etwas linkeren dort wegputschen, wenn wir dann mal so weit kommen würden. Diese Linken wie Lula, auch der jetzt in Brasilien ja ist, vor ein paar Tagen wiedergewählt wurde, also jetzt Bolsonaro ablöst und ja, wiederum Präsident wird. Genau, also Perón ist ja wichtig, aber irgendwas wollte ich noch sagen, aber naja. Diesen Orgullo, und ja, das ist nicht ganz verständlich, diesen Nationalstolz aus deutscher Sicht, aber eigentlich auch was Schönes irgendwie. Die Flagge ist doch auch was Schönes, Symbole sind was Schönes, die Hymne ist schön, und ja, irgendwie kann man daraus auch was Kreatives formen, wie in der Sowjetunion, so viele Völker unter einem Dach, und man kann auch ein sozialistisches Projekt irgendwie daraus formen, auch aus diesem Nationalstolz, und sagen: Komm, wir müssen es schaffen, wir als Argentinier. Wir sind auch was wert, wir sind nicht so reich, auch nicht so weiß wie die Europäer. Und wir müssen es aber schaffen, und gut wäre auch, sich mit anderen südamerikanischen Ländern vor allem zu verbünden, vielleicht eine Konföderation einzugehen, wirklich, dass wir mehrere Staaten sind, dass wir hier ein Gebiet haben, das von einer Küste auch zur anderen geht. Das ist förderlich für den Handel und so weiter. Dass wir wirklich Argentinien, Chile, Peru und Brasilien mal vereinigen. Und so muss es gehen. Die Sprachen sind ja auch nicht so unterschiedlich, außer mit dem brasilianischen Portugiesisch. Aber trotzdem irgendwie diesen Nationalstolz darin auch bewahren und sagen, ja, aber gerade darin, erst in dieser Konföderation, kann unser Argentinien auch wirklich erblühen. Und das wird eine sozialistische Konföderation, anders natürlich als das imperialistische EU-Europa, das nur der Vormachtstellung der sowieso mächtigen Länder wie Deutschland dient. Sondern bei uns können auch kleinere wie Uruguay teilnehmen. Klar. Uruguay ist eher nicht so tief gebeutelt und gestürzt wie Argentinien und andere Länder dort. Aber ja, auch kleinere Länder oder sehr arme Länder wie Paraguay, Bolivien. Und also trotzdem ist hier noch irgendwie jedes Land in gewisser Weise selbstständig, hat seine eigene Verwaltung, der Kultur, der Schulen, der Bildungseinrichtungen, aber Militär und Finanzen und so weiter, Wirtschaftspläne, zentrale Planung, Planstelle, das wird natürlich zusammengelegt und dann ja, für alle zusammen gemacht. Gut, aber so viel dazu. Das kam mir nur gerade in den Sinn. Dieser Orgullo, dieser Patriotismo, der auch bei meiner Freundin so stark ausgeprägt ist und ich jetzt nichts anfangen konnte, aber ja, was soll das, denke ich mir, warum? Wieso bist du Patriotin? Aber sie sagt eben, nein, sie ist eben peruanische Patriotin und war. War dann auch sehr gekränkt, als ich ihr mal das nur vorwarf. Weil das war natürlich nicht fair von meiner Seite, dass ich sagte, sie hätte ihr Land im Stich gelassen, weil sie jetzt nach Deutschland gekommen ist. Aber das sagte ich nur, weil wir da eine Beziehungskrise und einen Streit hatten. Und ja, da habe ich aus Despecho, aus dieser Liebesverzweiflung heraus, habe ich dann schon wirklich zu solchen Vorwürfen gegriffen oder wollte sie wiederum treffen. Und verletzen. Und das hat sie dann auch sehr verletzt. Wie sie sagt, darüber kommt sie vielleicht fast gar nicht hinweg. Meint sie, dass ich dann sagte, ja, traicionaste a tu patria. Irgendwie so schrieb ich ihr was, ja, du hast dein Vaterland verraten, weil du jetzt hier in Deutschland bist und dich einfach so an die deutsche Kultur anpassen wolltest. Ja, das hätte ich nicht schreiben sollen, natürlich. Aber trotzdem interessant zu sehen, diese Traición a la Patria, obwohl diese Länder so runtergewirtschaftet sind und die Argentinier sagen, mein Gott, was für ein Scheißland, hier kann man ja wirklich nicht leben. Und auch die Peruaner, wie meine Freundin, aber trotzdem irgendwie diese Nationalstolz, dass man sagt, nee, man will es nicht gehen lassen. Und das ist ja auch richtig. Darauf zielte ja auch genau eigentlich meine Bemerkung, dass sie, meine Freundin, sich nicht damit zufrieden geben sollte, in Deutschland zu sein und zu sagen, ja, jetzt kann ich halt hier arbeiten. Was ich ja auch verstehen würde, verstehe aber irgendwie trotzdem sich diese Sehnsucht und Liebe zum Heimatland bewahren und sagen, ja, auch wenn es da sehr schlecht läuft, eigentlich ist es das Land, für das man arbeiten müsste und das man aufbauen müsste. Und das ist eigentlich wert, dass wir da unsere Arbeitskraft reinstecken. Dass, wenn schon nicht die heutigen Generationen, dann zumindest spätere Generationen dort leben können. Und meine Freundin, die jetzt gerade dort ist im Heimaturlaub, sagt mir auch, dass sie fast überfallen wurde und generell die Kriminalität extrem gestiegen ist, auch jetzt durch ja, die was, neuen Krisen, Gaspreiskrise und was weiß ich, politische Instabilität jetzt seit der Amtseinführung von diesem linken Kasper-Präsidenten da Pedro Castillo. Ja, und es generell so ist in Lima, da wird man für 10 Soles abgestochen, da werden Leute mit dem Messer erstochen. Für 10 Soles, sagte sie, das sind etwa so 3 Dollar. Ja, die Situation war natürlich auch schon. Ich war so, vor etwa 4 Jahren war ich dort und ja, es ist nicht. Vor allem Lima ist eben keine schöne Stadt, würde ich sagen. Und man sieht die Armut sehr deutlich, aber so wie auf jeden an anderen südamerikanischen Städten. Aber ja, so ist dort die Lage und so eine neue Krise, wie jetzt durch die EU, durch den kollektiven Westen heraufbeschworen, durch den Sanktionsirrsinn gegen Russland, das hat dort natürlich Auswirkungen, dass dort natürlich mehr Leute erstochen werden für 10 Soles. Mehr Leute nur noch so knapp entkommen können. Und ja, das sind dann wohl die Wirkungen allein dieser einen Fehlentscheidung des imperialistischen Westens in diesem Jahr 2022. Und die Welt könnte aber in einem ganz anderen Zustand sein. Könnte, hätte, aber das, ja, das ist nun mal vorbei, das ist die Geschichte. Und kommen wir hier deshalb zu den wirklichen Geschichten. Sexgeschichten. Dieses Buch ist einzigartig, ist ein Kaleidoskop, auch wenn ich nicht mehr weiß, was ist ein Kaleidoskop, aber es ist irgendwie was Vielfältiges. So stelle ich mir ein Kaleidoskop vor. Ein Spiegelkabinett irgendwie, was tausend verschiedene Spiegeln. Und so ist dieses Buch auch mit diesen ganzen Episoden. Die wilden Detektive von Roberto Bolaño. Und wir können jetzt mal hier hineinlesen. Oder ich weiß auch nicht. Oder bin ich schon etwas angegangen? Ja, genau, lesen wir das hier mal vor. Es geht also um diese Avantgardistengruppe jetzt in den 70ern in Mexiko-Stadt und erzählt es das Ganze aus der Perspektive eines jungen, etwa 18-jährigen Studenten, der da irgendwie durch Zufall reinkommt in diese literarische Gruppe und dann sein Studium vernachlässigt und nur noch in dieser Bohème-Clique da abhängt, in den Bars und in den Häusern der etwas in den Häusern von manchen der Eltern dieser Gruppenmitglieder, die etwas begüterter sind. Und so verbringt er jetzt seine Tage da. Und wir erleben jetzt hier eine Diskussion mit, die sehr tiefgreifend ist, sehr tiefschürfend und tiefbohrend. Und es geht um die Sexualität, ums Schwulsein und so viele verschiedene Worte dafür. Und ja, da können wir dann auch nochmal auf anklicken. Also ich habe ja da gelebt von 2010 bis 2012, nur etwa 2,5, 3 Jahre. Aber es ist schon eine gute Zeit, um so ein Land auch mal kennenzulernen. Bin da in diese Oberstufe in der Goethe-Schule gegangen, 10., 11., 12. Klasse. Und der Diskurs über Schwuchteln und so weiter, dort ist nochmal ganz klar deutlich homophober als das, was man in Deutschland hört. Aber man muss auch sagen, generell ist die ganze Sprache oder die Beleidigungen sind ja natürlich viel vielfältiger. Da ist wirklich vielfältig, reichhaltig. Als in Deutschland, da sagt man, ja, scheiß Arschloch. Oder es gibt ein paar Ausdrücke, ein paar Beleidigungen. Aber dort, eigentlich ist es eine Kunst, auch sich zu beleidigen. Das ist auch dieses Schöne. Im Italienischen, wie ich meinte, da ist der eigentliche Faschismus, die Lust am Sprechen und so weiter, am schönen Sprechen. Aber auch das Spanische ist ja was Schönes zum Sprechen. Hat nichts per se mit dem Faschismus zu tun, weil ich nur Mussolini, hatte ich schon mal erwähnt, irgendwie als Vorläufer Hitlers und irgendwie, wie viel Sinn das auch macht. Der eine, der redet einfach so schrill und der andere, der exekutiert dann aber ganz effizient als Deutscher. Und das ist irgendwie ja auch eine Arbeitsteilung. Und aber genau, im Spanischen habe ich einfach auch den Eindruck, es gibt viel mehr Ausdrücke so für Beleidigungen und es macht einfach Spaß zu reden oder generell sich zu überschütten mit ja, irgendwelchen Floskeln, die nur latent beleidigend sind oder ja, und dann eben dieses Homophobe, vor allem Mariposa ist so ein Wort, ja, das ist, oder Maricon, genau, das heißt sowas wie Schwuchtel, aber es ist ja, eine sehr beleidigende Form, sozusagen Maricon oder ja, das ist sehr verbreitet, das sagt man dann einfach so für jemand, der sich nicht traut, was Bestimmtes zu machen oder irgendwas nicht macht, was ich gern hätte, was mir jetzt nicht passt, dann sage ich zu dem Maricón. Und Maricón, das ist Mariposa, ist das Wort, ist wörtlich Schmetterling, aber irgendwie ist dieses Schmetterling auch, wird assoziiert mit Schwulsein. Und es gibt natürlich noch andere Wörter, aber auch so viele Wörter für Penis, für Vagina und das ist auch schön, die Vagina, die Vulva ist dort auch Teil des normalen Duktus und das, finde ich, ist das, was auch dem Feminismus den Weg bereiten kann, auch wenn es in so einer negativen Form ist, nur als Beleidigung, aber im Deutschen ist es halt gar nicht so präsent und das fehlt dann und so Schwanz zu sagen, das ist schon irgendwie präsenter und dort sagt man dann oft in Argentinien also la concha de tu madre oder la puta que te parió, aber ja, la concha de tu madre heißt eben so viel wie die Muschi, deine Mutter. Concha heißt auch einfach Muschel, wörtlich, oder das ein ja, ganz normales Wort. In anderen Ländern auch. Anderen Spanischsprachigen heißt Concha einfach Muschel, aber in Argentinien hat es noch diese spezielle Bedeutung, auch Vagina oder Muschi zu heißen. Was ja auch eigentlich sehr gut passt im Deutschen, auch Muschi erinnert ja auch an das Muschel und auch die Vagina ist ja so gestaltet irgendwie, dass sie vielleicht an die Form und Gestalt einer Muschel erinnern kann. Und deshalb finde ich es einfach exzellent, herausragend, prinzessinnenhaft. Ja, so ist es wirklich, dieses La Concha de tu Madre, die Muschi deiner Mutter, das ist einfach so ein Ausruf, den man tätigt, wenn man verärgert ist, ja. Und genau, also das will ich hier einfach ausdrücken. Es gibt eine viel reichhaltigere, sexualisierte Alltagssprache dort, wo das Sexuelle einfach nur benutzt wird, um daraus diesen Schmutz zu ziehen, um den anderen mit diesem Schmutz zu übergießen und ihn zu beleidigen. Und das hat aber gleichzeitig was Liebevolles. Das ist das Wunderbare dann. Das ist halt im Deutschen nicht so denkbar. Deutsch ist so hart. Ja, ich bin Deutscher. Und Deutschland. Als Deutsche kommunizieren wir effizient. Erlauben uns keine unnötigen Floskeln und Füllwörter. Und ja, aber so ist dort halt die Lust einfach an diesen Worten, an diesen schönen Klängen, an diesen schmutzigen Begriffen. Und gut, aber ganz klar, diese Homophobie, das ging mir auch, ging mir einen Strich, auch wenn ich jetzt selber irgendwie nicht homosexuell bin, aber ja, natürlich sollte man dagegen aufstehen oder das ansprechen, was jetzt die wenigsten so machen würden, aber da fällt es einem halt auf, dass da irgendwie noch mal mehr so in die Alltagskultur integriert ist als jetzt in Deutschland. Und man dann auch gar nicht wüsste, ja, was ist hier Homophobie, was ist irgendwie normaler Duktus, Marikon, ich weiß nicht, das hat sich dann halt so eingebürgert, ne? Und obwohl die gleichgeschlechtliche Ehe, die Ehe für alle dort ja auch früher schon eingeführt wurde in Argentinien als in Deutschland, ist irgendwie dieser schwulenfeindliche Duktus doch präsent. Aber ja, ich kann es auch nicht so einschätzen, wie die Lage in Deutschland ist, denn hier gibt es auch viel Homophobie und das äußert sich vielleicht nicht so. Wir haben hier halt einen Mehrheitsdiskurs, wir haben hier so eine andere kulturelle Situation, wie auch. Also ja, bin hier nicht der Kultur, Ethnologe und so weiter, aber völlig egal, dieses Buch ist also aus einer avantgardistischen, eher linken Gruppe in den 70ern und also einen offenen Umgang mit der Sexualität und mit Schwulsein auch pflegt. Und jetzt zu einer sehr steilen These kommt, nämlich, dass alle Dichter eigentlich schwul sein müssen und man kann sie sogar noch besser klassifizieren nach verschiedenen Typen von schwul sein. Und ja, das können wir hier mal kurz nachlesen. Seite 90 von Die wilden Detektive. Ich wachte im Haus von Catalina O'Hara auf. Es war noch ganz früh, und während ich mit Catalina und ihrem kleinen Sohn Davy frühstückte, Maria war nicht da und die übrigen Hausbewohner schliefen noch. Fiel mir wieder ein, dass Ernesto San Epifanio gestern Abend, als nur noch einige wenige geblieben waren, gesagt hatte, es existierten eine heterosexuelle, eine homosexuelle und eine bisexuelle Literatur. Romane seien gewöhnlich heterosexuell, Poesie dagegen absolut homosexuell. Erzählungen, so schloss ich, sind folglich bisexuell, aber das sagte ich nicht laut. Innerhalb des gewaltigen Ozeans der Poesie unterschied er verschiedene Dichtervarianten. Echte Schwule, Tunten, Schwuchteln, Verrückte, Taterschwuchteln, Schmetterlinge, Milchfaune und hellenistische Zwergtunten. Die wichtigsten Strömungen seien selbstverständlich die der echten Schwulen und die Tunten. Walt Whitman zum Beispiel sei als Dichter ein echter Schwuler, Pablo Neruda hingegen eine Tunte. William Blake sei ohne jeden Zweifel ein echter, Octavio Paz hingegen eine Tunte. Borges gehöre zu den hellenistischen Zwergtunten. Er sei also in unberechenbarer Abfolge mal ein echter Schwuler und dann wieder schlicht asexuell. Rubén Darío sei eine Verrückte, Königin und leuchtendes Beispiel aller Verrückten dieser Welt. Und ich finde das auch ganz gut übersetzt hier. Das ist natürlich, das tut natürlich Kreativität Not bei diesen Übersetzungen. Wir können vielleicht gleich auch ins Original noch reinlesen, aber erstmal hier noch weiter. Und jetzt werden so viele Dichternamen genannt. Diejenigen, die bis jetzt vorkamen, die waren noch recht bekannt. Da kenne ich auch die meisten. Borges, der berühmteste argentinische Schriftsteller. Pablo Neruda, ein Chilene, der auch in Paris im Exil dann lebte. Walt Whitman, ein US-amerikanischer, wenn ich richtig gehe. Dann noch Ruben Dario ist auch sehr wichtig. Er war Nicaraguense, glaube ich, ni aus Nicaragua. Ja, das waren jetzt noch eher bekannte, aber weiter. Natürlich gilt das nur für unseren Sprachraum, präzisierte er. Für den Rest der Welt behauptet Verlaine, der Großmütige, diese Position. Achso, Verlaine, der französische Dichter, der okkupiert die Position von Ruben Dario im Rest der Welt. Eine Verrückte ist, San Epifanio zufolge, ein Geschöpf der üppig geschmückten Irrenhäuser und der fleischlichen Halluzinationen, während die echten Schwulen und die Tunten abwechselnd zwischen Ethik und Ästhetik hin und her irren. Cernuda, der geliebte Cernuda, sei ein Milchfaun und in Momenten großer Bitterkeit ein echter Schwuler, während Guillen, Alexandre und Alberti als Schwuchteln, Taterschwuchteln respektive Tunten betrachtet werden könnten. Dichter vom Schlage eines Carlos Pellicer seien in der Regel Taterschwuchteln, Dichter wie Tabladem Novo und Renato Leduc hingegen Tunten. Tatsächlich gäbe es innerhalb der mexikanischen Dichtung kaum echte Schwule, obwohl der eine oder andere Optimist der Meinung sei, es gebe immerhin Lopez Velarde und Efrain Huerta. Schwuchteln hingegen gäbe es wie Sand am Meer, angefangen vom Killer, ich glaube, er hatte erst Mafioso gesagt, Díaz Mirón bis zu dem vornehmen Homero Arrigis. Wir müssten zurückgehen bis zu Amado Nervo. Hier gab es Pfiffe, um auf einen richtigen Dichter, also einen echten Schwulen zu stoßen und nicht auf eine hellenistische Zwergtunte wie den inzwischen berühmten und von allen Seiten gelobten Manuel José Otón aus Potosí, eine Nervensäge der übelsten Sorte. Und da schon einmal die Rede von Nervensägen sei, Manuel Acuña sei ein Schmetterling und José Joaquín Pesado ein Milchfaun aus den griechischen Wäldern, beide zusammen die ewigen Patenonkel eines bestimmten mexikanischen Lyrikerzweigs. Und Efrén Rebolledo, wollte ich wissen? Tunte von der allerlächerlichsten Sorte. Sein einziges Verdienst besteht darin, als erster, wenn auch nicht als einziger mexikanischer Dichter, ein Buch in Tokio veröffentlicht zu haben. Japanische Reime von 1909. Diplomat natürlich. Das dichterische Panorama war also im Wesentlichen das Resultat der Schlacht zwischen echten Schwulen und Tuntendichtern um die Herrschaft des Wortes. Die Schwuchteln waren San Epifanio zufolge vom Wesen her echte Schwule, die aus Schwäche oder Bequemlichkeit ästhetische und vitale Parameter der Tuntenpoeten teilten oder ihnen gar huldigten. In Spanien, Frankreich und Italien habe es, entgegen den Erwartungen eines unaufmerksamen Lesers, immer haufenweise Tuntendichter gegeben. So habe, wenn man es recht betrachte, ein echter Schwuler wie Leopardi in gewisser Weise erst die Voraussetzungen für Lyrikertunten wie Ungaretti, Montale und Quasimodo, das tödliche Trio, geschaffen. Genau das ist auch die Rolle Pasolinis für die Tuntenpoetaster der Gegenwart. Nehmen wir zum Beispiel den Fall des armen Sanguinetti. Tuntenpoetaster. Poetaster, fast wie Podcaster. Ich übergehe Pavese, ein armer Irrer und ein einzigartiges Exemplar seiner Spezies, dazu. Und ich übergehe auch Dino Campana, eine ganz andere Baustelle, nämlich die der unheilbar Verrückten. Und was soll man von Frankreich sagen, mit seiner großen Fresszellensprache? Wo 100 wahrhaft echte Dichter, angefangen von Villon bis zu unserer geliebten, bewunderten Sophie Podolsky, mit dem Blut ihrer Titten zigtausende von Tunden säugten und säugen, erhabene Zeitschriftenherausgeber, große Übersetzer, kleine Funktionäre und hochwohlgeborene Diplomaten aus dem Reich der Literatur. Siehe die ebenso beklagenswerten wie finsteren Kopfgeburten der Lyriker von Delgel. Übergehen wir schließlich mit Schweigen die mit der russischen Revolution verbundenen Schwulitäten. Hier gibt es, seien wir ehrlich, nur einen wahrhaft schwulen Dichter. Einen einzigen. Wen? Majakowski? Nein. Jesenin? Kelter. Pasternak, Block, Mandelstam, Akhmatova? Noch kälter. Jetzt sag schon, Ernesto, ich beiß mir schon die Fingernägel ab. Ein einziger, sagte San Epifanio. Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Auf geht's. Ein echter Schwuler aus den verschneiten Steppen. Ein Schwuler von Kopf bis Fuß. Klebnikow. Die Meinungen waren geteilt. Und in Lateinamerika? Wie viele echte Schwule lassen sich hier finden? Vajejo und Martina Dan. Punkt. Und daneben? Macedonio Fernandes? Vielleicht. Der Rest sind Tunden Marke Uidobro, Schmetterlinge Typ Alfonso Cortés, obwohl sich bei ihm die eine oder andere echt schwule Strophe finden lässt. Taterschwuchteln vom Schlage eines Leon de Greif. Vertatterte Milchfaune, Typ Pablo de Roca, mit Anwandlungen von Wahnsinn, die selbst Lacan um den Verstand gebracht hätten. Schwuchteln wie Lezama Lima, der Góngora nicht verstanden hat, und mit ihm alle Poeten der kubanischen Revolution, Diego, Vitier, der grauenhafte Retamar, der peinliche Guillén, die untröstliche Fina Garcia. Ausgenommen der wunderbare Rogelio Nogueras, ein Milchfaun mit spielerisch echt schwulen Anwandlungen. Aber weiter, in Nicaragua überwiegen die Schmetterlinge Marke Coronel Urteche oder Tunden mit hellenistischen Anwandlungen von der Sorte Ernesto Cardenal. Die zeitgenössischen mexikanischen Dichter sind ebenfalls samt und sonders Tunden. »Nein«, schrie Bellano, »Gilberto Owen nicht!« Tatsache ist, fuhr San Epifanio unerschütterlich fort, dass Muerte sin fin zusammen mit dem dichterischen Werk von Octavio Paz die Marseillaise der bis zur Lächerlichkeit neurasthenischen und sesshaften mexikanischen Tundendichter ist. Noch ein paar Namen. Hellmann, Milchfaun, Benedetti, Tunte. Benedetti ist der Lieblingsdichter meiner Freundin, ein Uruguayer. Und Octavio Paz, der bekannteste Mexikaner, glaube ich. Von ihm hatte ich sogar schon mal was vorgelesen von Octavio Paz. Ein ganz kleines Gedicht mit den Schritten, die hallen in einer Straße. Und, der Hall der Schritte. Und dann Nicanor Parra, der ist ja sehr wichtig, Chilene. Von dem hatte ich auch schon mal was vorgelesen, genau, schon sehr früh in Folge 17. Nun gut. Nicanor Parra, Schwuchtel mit echt schwulen Zügen. Westfalen, Verrückter. Enrique Lin, Schwuchtel, Girondo, Schmetterling. Ruben Bonifaz Nuno, schmetterlingshafte Taterschwuchtel. Sabines, vergreiste Taterschwuchtel. Unser geliebter, unantastbarer José Emilio P. Verrückter. Aber kehren wir nach Spanien zurück zu den Ursprüngen. Pfiffe. Góngora und Quevedo, Tunten, San Juan de la Cruz und Fray Luis de León, echte Schwule. Und damit ist schon alles gesagt. Und nun noch einige Kriterien zur Unterscheidung von Tunten und echten Schwulen. Erstere wünschen sich noch in ihren Träumen einen 30 cm langen Schwanz, der sie öffnen und befruchten möge. Aber in der Stunde der Wahrheit schaffen sie es gerade mal mit Gottes und aller Heiligen Hilfe, sich mit den Zuhältern ihrer Seele ins Bett zu legen. Bei den echten Schwulen hingegen hat es den Anschein, als lebten sie ständig mit einem Riesenschwengel, der ihnen die Eingeweide umrührt. Und wenn sie sich im Spiegel betrachten, ein mit großer Hassliebe vollzogener Akt, entdecken sie tief in ihren Augen die wahrhafte Identität des tödlichen Zuhälters. Der Zuhälter ist das Wort, das unversehrt das Reich des Nichts oder der Stille oder des Andersseins durchquert hat. Das gilt für Schwule wie für Tunden gleichermaßen. Im Übrigen gibt es im flüchtigen und todgeweihten Reich des geschriebenen Wortes nichts, was beide daran hindern könnte, sich miteinander zu befreunden. raffiniert voneinander abzuschreiben, sich gegenseitig zu kritisieren oder über den grünen Klee zu loben, sich gegenseitig zu publizieren oder in den Schatten zu stellen. Und Cesaria Tinajero, schwul, tunte? Ah, Cesaria Tinajero, das ist der wahre Horror, sagte San Epifanio. Gut, und es gibt so viele herausragende Kapitel in diesem Buch, das müssen wir weiter aufgreifen. Und ich hoffe, ihr versteht das hier richtig. Ja, das ist nicht homophob, sondern diese Wörter auszusprechen ist ja auch gut, um dem was Normales zu verleihen. Und das kann auch nicht nur das Privileg von Schwulen sein oder Homosexuellen, dass sie sagen können, ja, ich bin schwul. Und das ist gut so, sondern auch ich maße mir es an. Auch ich will mal schwul sein, ja. Auch wenn ich es bisher noch nicht konnte. Aber als Dichter bin ich es ja sowieso. So gesehen, ja. Gut. Ich schaue hier nur kurz im spanischen Werk nach. Weil diese Worte so witzig sind. Ja, hier habe ich es. Maricones, maricas, mariquitas, locas, bujarrones, mariposas, ninfos y filenos. Las dos corrientes mayores, sin embargo, eran la de los maricones y la de los maricas. Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. Pablo Neruda, un poeta marica. Also es dreht sich um den Widerstreit zwischen den Maricas und den Maricones. Und auf Deutsch war es ja die Schwuchteln und die Tunten. Oder wie war's? Die Schwulen, die echten Schwulen und die Tunten, wie auch immer. Das, diese Begriffe, man kann alles irgendwie analysieren und mit diesem Begriffsnetz überspannen und einteilen. Und das ist so faszinierend, finde ich, dieses Kapitel von Bolaño, wie lustvoll es ist, das einfach nachzulesen und da gar nicht lange nachzudenken, was ergibt das für einen Sinn. Ja, es einfach mal akzeptieren und einfach mal denken, ja, Neruda, warum nicht? Ja, es liegt schon irgendwie was Schwules darin, Poesie zu machen oder wie auch immer. Es ist was Gefühlvolles und so weiter und Homosexuelle sind vielleicht so, oder wenn wir es mal darauf verengen, auf die homosexuellen Männer, die fühlen sich dann eher nach dem, identifizieren sich mehr mit der weiblichen Seite, wobei ja auch heterosexuelle Männer weibliche Seiten an sich haben. Da gibt es auch diese Forschung im Gehirn, dass da irgendwie, ja, oder das ist jetzt wiederum Halbwissen, aber dass da manche Teile weiblich, andere männlich sind und das ist immer schwierig und ja, irgendwie. Aber wenn wir mal dabei bleiben, dass Männer, die sich zur Homosexualität hingezogen fühlen, fühlen sich also eher zu einer weiblichen Note hingezogen, zu was Gefühlvollem, Harmonischem, zu diesem Grundweiblichen, also dass man für die Familie sorgt und für alle da ist, empathisch ist, sich in andere einfühlen kann und wissen will, wie geht's dem anderen, wie kann ich dir helfen, kann ich was für dich tun, was kochen, dich behüten, auf dich aufpassen, wenn du krank bist und so weiter. So vielleicht also ist es zu verstehen. Und dass die Poesie auch so ein Geschäft ist, das gefühlvoll ist, wo man sich voll in die gefühlvollen Gefilde begibt. Und da einfach alles in sich einsickern lässt, den ganzen Schmerz, das Leid, auch das Glück der Welt in sich aufnimmt. Und ein fruchtbares Substrat dafür ist. Und es wachsen lässt und wachsen. Mit einem schönen Blumen, wie blumenartigen Kunstwerk, eine Blume, die sich streckt und der Sonne entgegenregt. Und so sehe ich das ja. Und klar gibt es aber auch Frauen, aber auch bei den Frauen wenige, die Dichterin sind, so wie Cesaria oder Sophie Podolsky wurde genannt. Sie ist auch sehr bewundert und eine sehr geschätzte Dichterin von Bolaño. Ich kenne sie gar nicht, aber sie war Französin und hat sich aber wohl umgebracht mit 27 Jahren. Und ja, da gibt es auch so eine Avantgardisten-Strömung damals in Frankreich, etwa in den 70ern, 80ern, genau, bis 74. Dann hat sie Suizid begangen. Nein, hier steht, mit 21 hat sie Suizid begangen. Wow, das ist... Aber sie schrieb eben wie ein Sternchen, schreibt Bolaño da. Und sie ist von ukrainischer Herkunft, ihre Vorfahren waren ukrainisch, steht hier auf Wikipedia, und eigentlich Belgierin, in Brüssel geboren. Und dann aber sich in Frankreich, in Paris, da ist ja dieses Kulturzentrum dann. Und ja, 21, das ist natürlich früh, das ist tragisch. Und man weiß aber grundsätzlich nicht, die Welt ist natürlich so trübe, dass das irgendwie immer auch ein legitimer Ausweg erscheint. Auch für mich in diesen Folgen 20, in den 120ern, vor allem diese Trübsinnigkeit der Welt, ja, die kommt einem dann auch wirklich so erst, ja, die kickt dann voll rein, erst vielleicht auch beim Publizieren oder im Nachgang der Episoden. Und ich verbinde es immer mit Humor, aber es ist doch etwas sehr Tragisches, was ich referiere. Diese ganzen Folgen drehten sich im Grunde schon um den Faschismus und die Historie und die dunklen Flecken, die wir Deutschen da vor allem hinterlassen haben. In den Nachbarländern, Nachbarvölkern, in unseren Nachbarn, menschlichen Mitbewohnern der Erde. Ja, und genau, also ja, das ist sehr dunkel und ich fühle mich jetzt nicht so suizidal, aber generell ist ganz richtig, wie ich meinte, die Arbeiterklasse ist suizidal. Und hier sollte man auch empathisch sein und der Arbeiter die Hand reichen und sagen, ja, es ist auch normal in der heutigen Zeit so zu fühlen und wir müssen wirklich schnell daran arbeiten, dass was besser wird, aber jetzt bitte bring dich nicht um, denn es gibt diese Hoffnung, die Kommunistische Partei wird die Revolutionsgeschicke leiten und da wird einfach ein materiell besseres Sein für jeden Menschen möglich sein oder für die allermeisten, die vor oder die immer noch dann der Proletarierklasse angehören. Ah, richtig, da wollte ich noch von Marlon Grohn vielleicht was vorlesen, aber jetzt können wir dann noch nicht zum Ende kommen, sondern ich sagte ja, ich bin in Fahrt, auch wenn ich noch krank bin. Jetzt muss ich hier nur kurz überlegen, was ich vorlesen kann. Also es gibt Grohn, es gibt noch verschiedenste Shownotes. Aber ja, Shownotes, ich verfasse eben immer Shownotes und gerate dann in Versuchung, die auch vorzulesen. Aber es ist ja auch eigentlich ein gutes Bonus-Ding noch, ne? Das könnt ihr dann noch nachlesen. Und wisst, das ist jetzt wirklich extra, da seid ihr exklusiv, so wie im Neu-20er-Salon. Und das ist jetzt ein Inhalt, wenn ihr den nachlest unter meiner Episode, den kriegt nur ihr mit und nicht die dummen Podcast-Hörer, die sich einfach nur das gesprochene Wort reinziehen, die verpassen das dann, ja. So, Leute. So. Boah. Mir wird hier nur ein bisschen kalt. Kurz das Fenster geöffnet. Gut. Und dann gibt es noch andere Texte übers Klima und über Covid. Das sind nämlich zwei Themen, wo es ein bisschen komisch ist, dass ich nämlich schon seit etwa Folge 115 dazu Texte parat liegen hatte, die ich aber nie aufgegriffen hatte. Ich wollte immer in dieser Schleife bleiben, in der Auseinandersetzung mit dem NZP oder auch sonst mit anderen Themen, eher mit der Historie Deutschlands oder anderen politischen Fragen, aber diese beiden biopolitischen Themen nicht aufnehmen. Genau, denn das ist die Biopolitik. Einmal geht es um die Gesundheit der ganzen Erde, klar, und die ganze Menschheit kann nicht mehr überleben, wenn sich die Erde um 8 Grad aufheizt, wie es im Neu-20er-Podcast als Szenario aufgemacht wurde. 8 Grad stehen da im Raum. Ja gut, das ist dann schon eine Bedrohung. Und Covid natürlich, genau, diese Biopolitik. Und diese Biopolitik wollte ich irgendwie ausklammern, ich weiß nicht warum, aber vielleicht, weil uns dieses Historische genau in die Richtung führt. Klar, dem Hitlerfaschismus natürlich sowieso, dass damals diese Eugenik und so weiter gab und auch Zeugungsprogramme, wie man die Arier richtig zeugt und Leute ja, dafür auserkoren wurden. Das gab es ja, Aber generell mit dem Faschismus, der nicht nur ein deutsches Phänomen ist, und dass uns das vielleicht am Ende, genau durch den Schmutz, das ist sehr schmutzig, sehr schal abgestanden, brackiges Klärwasser, der Faschismus, das ist eine gewaltterroristische Herrschaft, die also nochmal gewalttätig ist als die heutige liberale Demokratie, ganz klar, und Menschen einfach ermordet aus diesen chauvinistischen, rassentheoretischen, völkischen Gründen. Diese chauvinistischen Ideologien mit Terror durchdrückt. Und das ist sehr übel, wenn man es mal so überlegt. Und meine weite Definition des Faschismus finde ich trotzdem weiterhin eigentlich richtig, eigentlich passend, dass man sagt, mit Gewalt alte Gesellschaftsnormen und Strukturen wieder einführen, so wie auch in der argentinischen Videla Militärdiktatur in den 70ern gesagt wurde, die Familie ist irgendwie die Keimzelle der Gesellschaft und das müssen wir wieder einführen. Und das wurde außer Acht gelassen und deshalb sind wir so runtergekommen, sagte Videla da. Und die Familie, das ist der Nukleo, der Kern und die Werte der Familie. Und ja, das ist genau dieser Duktus, dieses altüberkommene, ja. Die Familie ist ja schön und gut, aber die kann jetzt nicht irgendwie das Leitmotiv der Gesellschaft sein. Und das will Videla und dazu bringt er dann halt zehntausende Oppositionsleute um, die einfach über dem Rio de la Plata aus Flugzeugen geworfen werden und so weiter. Ja, und das ist dann der Faschismus. Und das ist trotzdem nicht, natürlich nicht so schlimm wie Hitler. Ganz klar muss man auch noch unterscheiden, aber begrifflich trotzdem als Faschismus einzuordnen. Und generell ist aber auch schwierig mit diesem chauvinistischen Überlegenheitsgefühl. Diese Diktaturen wie in Südamerika, die sind dann ja eigentlich auch nur Handlanger der USA. Ja, das ist ja irgendwie dann auch komisch. Die sind ja nicht in dem Sinne souverän wie Hitler, der da einer ganz hochentwickelten, industriell sehr entwickelten, eher wohlhabenden Nation vorsteht. Eine Nation, die auch sehr gefürchtet wurde von Stalin und der auch sagte, ja, die haben eine extrem gut gebildete Arbeitermasse. Workforce, wie sagt man das eigentlich auf Deutsch? Diese Arbeiterschaft, Arbeiterklasse, ja. Sehr gut ausgebildet, alles dort, und die werden sich wieder schnell erholen, sagte Stalin nach dem Krieg, in 15, 20 Jahren. Und ja, in 20 Jahren, sagte er, dann müssen wir wohl erneut ran gegen die Deutschen. Ja, der Krieg ist jetzt bald vorüber, aber bald müssen wir wieder ran. Und so kam es dann ja nicht, sondern die Story ging dann anders weit, aber trotzdem auch sehr gewalttätig. Und nicht mehr in diesem direkten Sinne, dass Deutschland da die Grenze zu den Nachbarländern überschreitet, aber zum Beispiel in Afghanistan, ja, dringt man ja doch ein, genauso wie damals in Polen. In Afghanistan, auch das in sowjetischem Grenzgebiet sogar, oder. Wenn es die Sowjetunion noch gegeben hätte, dann wäre es an der Grenze gewesen. Das Tadschikistan, denke ich, gehörte ja dazu. Gut. Also, genau, der Schmutz, der Schmutz des strohdummen Faschismus führt dann wiederum, oder ich weiß nicht warum, aber diese Klima- und Covid- Themen, warum ich die nicht anpacken will, ich kann es nicht sagen, aber kann einfach sagen, ich will nicht. Ich will auch nicht zu polemisch werden, genau, um hier ganz klar, präzise zu sein. Erstmal die historischen, kommunistischen Fragen zu klären und dann aber auch den Kommunisten zu sagen, ja, wenn ihr euch aber auf dieses zeitgenössische einlasst, zum Beispiel an dieser beiden Themen wie Klima und Covid, dann seid ihr auch auf einem ganz falschen Dampfer und ich kann eigentlich nicht mit euch zusammenarbeiten. Aber das sage ich euch vielleicht auch lieber erst später. Ja, eigentlich grundrichtig diese Strategie. So irgendwie kann ich es erklären. Also diese Texte lassen wir nun. Es gibt aber einen Text, der wirklich heraussticht und den hatte ich schon publiziert auf Twitter. Da publiziere ich viele Texte. Eigentlich sollte ich jetzt mir auch mal einen Blog nehmen, Blog machen, die mein Bruder auch forderte. Sollte ich eigentlich, aber ja, auf Twitter haue ich dann oft einfach Screenshots von irgendwas raus, von irgendeinem Text. Und ich glaube, diesen Text müssen wir einfach lesen und dann kann das den Schlusspunkt bilden für heute. Ja, die Zeit ist fortgeschritten, aber es ist heute einfach eine besondere Folge, weil ich wütend bin oder warum auch immer. Ich bin noch krank und spielt keine Rolle meine subjektivistischen Befindlichkeiten. Nein, schweifen wir nicht weiter ab, sondern das gerade eben mit Ernesto San Epifanio und seine Klassifizierung der Literatur. Das war was ja, eher kunterbuntes, eher was fürs Herz und die Seele und eher was zum Auflocken, klar, in diesen trübsinnigen Zeiten im November, in diesen trüben Gefilden. Es ist jetzt 4. November heute. Und jetzt kommen wir aber genau in diese historischen Gefilde zurück. Und dieser Text, der wird auch lustig, aber der wird auch schmerzvoll. Ja? Wir, wer ist das eigentlich, dieses Wir? Stefan, der Stefan Schulz aus dem Alias Fernsehpodcast und 29er Podcast, der hatte da schon Anfang des Jahres immer so seine Episodentitel so gemacht, dass ich dachte, der will mir da eine Botschaft, eine Message schicken, weil irgendwie wollte nicht direkt auf meine Twitter-Nachricht reagiert. Und seitdem warte ich einfach auf seine Anerkennung, seine Antwort und Anerkennung meines Podcasts. Und muss deshalb hier verbissen weiter daran arbeiten, um endlich von meinem Podcast weiter das zu bekommen, was mir zusteht. Ein Wort nur seiner Zustimmung. Und aber, ja, so hat er da irgendwie nicht geschrieben, aber dachte ich, da schickt er irgendwie Botschaften. Seine Episodentitel schienen immer irgendwie zu meinen letzten Podcast-Folgen zu passen, dachte ich. Ziemlich hitzig zum Beispiel war da ein Titel im Januar, als ich in Argentinien war und da davon redete, wie heiß es dort gerade ist. Also diesen Januar machte ich nochmal eine Reise nach Argentinien, das erste Mal seit damals, seit vor 10 Jahren, wo ich da lebte. Und da dachte ich es irgendwie in dieser Zeit, aber jetzt gab es erst letztens wieder eine Folge, die hieß Wir Wirlinge. Und dieser Titel hat mich dann gleich angesprochen und gleich gedacht, ja, genau das ist eigentlich ganz gut. Ich verstehe sofort, was er damit meint, nämlich, dass man immer von Wir spricht, aber wer ist eigentlich dieses Wir? Also, so wie ich in diesen 110er, 120er Folgen immer von Wir als Deutschland, Wir, der Westen und so weiter, ja, und so ist es irgendwie, ich gehöre ja auch dazu, bin hier materiell drin. Und, ich habe mich nur gerade gefragt, kein Existenzrecht wollte ich auch eine Episode nennen, aber welche war das nochmal? Kurz, kein Existenzrecht hat Deutschland. Gut, also, ja, wir sind hier drin und wir als Deutsche, ja, irgendwie ist es dann auch logisch zu sagen, wir sind der Westen und auch wenn ich damit nicht einverstanden bin, wir wollen jetzt halt die Russen schwächen, wir wollen Putin die Stirn bieten, ne? Wir sind doch, wir, scheinbar bin ich auch solidarisch mit den mich beherrschenden Politikapparaten, Machtapparaten hier der Bourgeoisie. Also ja, das ist ein Witz. Aber irgendwie bin ich dem ja ausgeliefert, diesem Regime hier. Ne? Die sprechen auch für mich, die, ja. Und jeder ist irgendwie ein Ja-Sager, wie Hux sagte damals in den 50ern auf einer Konferenz mit den westdeutschen Schriftstellern. Wir alle hier sind doch Ja-Sager. Wir alle sagen einfach Ja zu unserer Regierung und dem, was sie grundsätzlich tut, sagen wir Ja. Und die, irgend so ein westdeutscher Volltrottel meinte dann so, ja, es gibt heutzutage zu viele Nein-Sager. Allen passt es nicht, ne? Alle sind dagegen. Aber Peter Hux sagt dann so brillant, nee, alle... Es sind alles einfach Ja-Sager und ich selber bin ja auch ein Ja-Sager. Ich sage einfach Ja zu meiner DDR-Regierung und grundsätzlich bin ich damit einverstanden, auch wenn es vielleicht in Detailfragen Kritik gibt und ich ja, den Vorwürfe machen kann. Aber grundsätzlich bin ich einverstanden mit meiner sozialistischen Regierung und diesem Land hier. Und so sind alle, die Westdeutschen natürlich auch einfach Ja-Sager zu dieser BRD. Gut, und damit können wir, glaube einsteigen in diesen Text. Wir, die Bourgeoisie. Und ja, diese Folge von Stefan habe ich dann gar nicht richtig gehört. Aber den Anfang habe ich irgendwie gehört mit meiner Freundin zusammen, als sie noch da war. Ja. Und ich muss nur kurz diesen Text suchen. Aber bin gleich soweit. Ja, ich bereite mich nicht vor, aber ich will wirklich hier brillieren, will zeigen, dass ich der beste Podcast-Macher und Hengst bin und hier Texte auflagert, von denen hat kein Mensch je geträumt. Das ist wirklich, naja, ich will nicht so viel versprechen. Dieser Covid-Text über China war noch nicht so brillant geschliffen vielleicht, aber ich finde einfach den Gedanken, der da drin liegt, der ist sehr tiefgründig und muss auch noch weiterverfolgt werden. Aber ja, das ist jetzt eigentlich, kann ich jetzt auch nicht leisten. Ah ja, hier haben wir es. So. Da haben wir es. Also, ja, liebe Leute. Also zu dieser Frage, man sagt immer wir, aber meint eigentlich irgendwelche Bourgeoisie-Fraktionen, Mächte, die Deutschland beherrschen, die England, die USA beherrschen und deren Sklaven wir alle sind und jetzt ausgeliefert. Und ja, die sagen halt, wir wollen die Konfrontation mit dem Russen suchen. Es war jedem eigentlich klar, dass es keine gute Strategie ist mit der NATO-Osterweiterung und mit diesem Locken der Ukraine und Georgien, die da 2008 auch reingelockt wurden, dass das wirklich zur Konfrontation mit Russland führt, dass das den Bären aus der Höhle locken soll und zum Angriff bewegen soll, ganz klar. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist Fakt und das haben Dutzende US-amerikanische und sonstige Intellektuelle genauso erzählt und vor der russischen Invasion so behauptet. Und genau, also ja, und wir sind Geiseln dieser bösen Bourgeoisie-Fraktion, die es auch in Russland gibt. Auch Russland ist jetzt ein kapitalistisches Land und auch die mischen da mit und wollen einfach ihre Profite maximieren und nehmen die Bevölkerung in Geiselhaft und bewegen sich nicht auf den Sozialismus zu, ganz klar. Das ist kein Regime, das in dem Sinne stützenswert wäre, wie in Kuba etwa. Ja. Bourgeoisie-Fraktionen sind das einfach. Die teilen die Welt unter sich auf und die sind auch mal ganz happy damit, mit einem Atomkrieg zu drohen oder das in Kauf zu nehmen, wie die NATO sich da nach Osten bewegt und sagt, ja, das nehmen wir halt in Kauf, dann ja, gibt es halt vielleicht einen Krieg mit einer Atommacht und die Gefahr von Atomeinsätzen hier in Europa. Aber das ist es uns wert. Wir haben hier schwierige geopolitische Entscheidungen. Ne? Wir müssen die Nummer 1 bleiben und wir müssen einfach unsere Macht ausbauen und solche Länder, die uns bitten, drängen könnten, die aufholen könnten, an unsere Macht ankoppeln könnten, wie Russland, die müssen wir ganz klein halten. Ja, und das finde ich so wichtig, das auszudrücken, in was für einer Welt wir eigentlich leben, wie geisteskrank das ist, oder ja, was ist normal? Deshalb die Folge 107 ist auch so wichtig, normal, wo ich übers Kiffen redete und wie ich mich außerhalb der Gesellschaft fühle, wenn ich kiffe und mich dann als Gesetzesbrecher und Verbrecher und Übertreter fühle, der hinter Gitter müsste und was ich auch wollte. Ich bin ja auch eigentlich so, dass ich nur normal sein will, sagte ich, und ja, deshalb eigentlich auch noch ins Gefängnis gehen, freiwillig, weil ich mich, will mich ja doch auch an die Gesetze halten. Und ja, wie auch immer. Und es ist aber normal, es scheinbar, angeblich ist es normal, nicht zu kiffen, aber was auch, also scheinbar ist es dann nicht normal zu kiffen. Und normal aber diese militärischen Konfrontationen, Eskalationen immer wieder hochköcheln zu lassen, bewusst anzufachen, zu steuern, zu unterstützen. Das ist irgendwie der Normalzustand in unserer Gesellschaft hier, dass wir das alle akzeptieren und mit unserem Steuergeld sogar jetzt noch die Panzer dahin schicken, habe ich gelesen. Deutschland will sogar Panzer schicken. Das wurde bisher noch nicht gemacht. Und gut. Ja, das ist irgendwie grundnormal, dass da ein Krieg läuft und man schickt da Panzer hin. Und man sagt mit dem Russe, das darf nicht verhandelt werden, wir müssen auf den Endsieg drängen. Und das Deutsche Reich ist bedrängt an der Ostflanke, die Ostfront ist in der Ukraine. Klar, die gehört eigentlich nicht zu uns, aber irgendwie schon. Ne? Ja, unsere Truppen sind jetzt halt so weit. Warum? Warum stehen die da? Naja, wir Deutschen, wir sind halt so. Wir nehmen es uns raus und jetzt sind es nicht mehr unsere Truppen dort, sondern es ist halt unser Regime, das wir so kontrollieren durch die IWF-Tranchen, durch die wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit kontrollieren wir also das Zelensky-Regime. Und ja, also muss ich einfach ganz klar sagen, solche Leute wie mein Vater, die meinen dann, naja, Zelensky, der ist doch ganz frei in seinen Entscheidungen. Und wow, alle Achtung, dass der sein Land so mobilisiert zum Kämpfen und so weiter. Aber ja, das ist, muss man ganz klar sagen, das ist leider eine Fehlwahrnehmung, denn diese Leute kämpfen nur aus einem Grund so, nämlich dass wir sie dazu anfeuern und ihnen sagen, wow, wenn ihr nur tapfer kämpft, dann seid ihr nämlich auch Teil vom Westen, dann könnt ihr ja auch profitieren. Und so denkt die Ukraine, ja. Wie die Argentinier ist ihr Land einfach ökonomisch degradiert und sie sagen, wow, da gibt es nichts mehr stolz drauf zu sein, aber wenn wir doch nur den Anschluss an den Westen finden können und ja, was müssen wir dafür machen? Gut, der Westen sagt uns, es geht gegen Russland. Also wir müssen einfach kämpfen, kämpfen, die Waffen nicht niederlegen, nicht kapitulieren jetzt gegen so eine Übermacht, sondern nee, unsere Soldaten weiter dort verheizen. Und gut, hier nur eine kleine Geschichte noch aus der Wohnung. Hier wohnen jetzt ja auch 4 Ukrainer in meiner WG. Die wunderbaren Menschen, die wirklich so nett sind, mit denen ich ab und zu doch mal spreche. Der eine erzählt mir jetzt nur, weil es sind 2 Pärchen, nämlich 2 jüngere Pärchen. Das eine ist noch ein bisschen jünger als ich sogar. Und die anderen sind so wie ich, etwa Ende 20. Und der sagte mir dann, dass er ein Schmiergeld gezahlt hat, um die Ukraine verlassen zu können. Weil ich fragte ihn ja, wie kannst du überhaupt da weggehen, wenn doch Männer unter 60 nicht ausreisen dürfen. Und ja, das ist schwierig. Dabei, dieser Frage wollte ich das natürlich auch so formulieren, um ihm nicht diesen Eindruck zu geben. Ich würde das jetzt auch als Verrat, ein Verrat an seinem Vaterland sehen. Und ich würde ihm sagen wollen, wow, was machst du eigentlich hier? Sitzt hier voll rum, während an der Front da Leute sterben? Du müsstest eigentlich auch dort sein. Nee, natürlich nicht. Natürlich ist es die richtige Entscheidung zu fliehen. Nur halt erschreckend, was er mir dann nämlich erzählte, es waren so 2000 Dollar, sagte er, die man da zahlen musste. Also, und das waren seine ganzen Ersparnisse. Und das, ja, da kann man sich vorstellen, natürlich haben viele Ukrainer das nicht. Er hatte immerhin einen Job da, hatte eine gute Ausbildung. Er ist ein sehr aufgeschlossener, intelligenter junger Mann und auch seine Frau. Also, ja, da hat man halt dieses Ersparte und sagt dann, komm, jetzt um mein Haus zu retten, kann ich das ausgeben. Ja, aber viele Leute haben das halt nicht und die werden dann eingezogen und dann in diesen extrem verlustreichen Offensiven davon, die Zelensky nur deshalb lostritt, um dem Westen zu zeigen, ja, es geht noch weiter, wir machen hier noch was. Da Leute, die halt keine 2000 Dollar auf dem Konto haben, die müssen dann halt da ausrücken nach Cherson, nach Kharkov und sind dann da Kanonenfutter für die Russen. Nee. Es heißt irgendwie, wegen den Wahlen im US-Kongress, da sagen viele Republikaner, ja, wir könnten unsere Hilfe dann auch überdenken, mal nach den Wahlen vielleicht. Irgendwie, warum auch immer. Ist ja egal, in politische Gründe, aber deshalb will Zelensky irgendwie zeigen, nee, die Front ist nicht festgefahren, wir machen schon noch Fortschritte. Haben sie ja auch gemacht an einigen Schnitten jetzt bei Kharkov, da im Süden bei Cherson. Aber ja, was für ein Preis, was für tausende Soldaten, tausende ukrainische Leben, die da vernichtet wurden. Und wozu? Ich sagte meinem Vater dann, ja, wärst doch auch zufrieden, wenn man aus Paris regiert wird. Also was würdest du sagen, wenn die Franzosen hier einmarschieren würden, warum sollte man nicht einfach dann sagen, komm, ist uns egal, wir legen die Waffen nieder, wir wollen doch nicht kämpfen. Wir können genauso gut von Paris regiert werden, wie die können das gern annektieren. Ich würde sogar dafür plädieren, sogar, ja, ganz klar. Zu sagen, komm, nehmt euch Bayern und Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz raus, das geht an Paris. Dann nach einem anderen Teil von Bayern nach Österreich und so weiter. Und so Deutschland zerstückeln, also ich wäre dafür, aber ja, mein Vater war dann auch sehr aufgeschlossen und sagte, ja, stimmt ja eigentlich, also das ist so egal, ob wir aus Berlin oder Paris regiert werden. Und ich sagte ihm das, um sich das vorzustellen, ja, wenn man sich nämlich vorstellt, der Russe rückt hier ein, gut, das ist vielleicht noch was anderes, weil Russland ein ökonomisch sehr viel abgeschlageneres Land ist und man dann denkt, oh je, wir wollen ja nicht auch so arm werden wie die. Und gut, aber wenn die Franzosen einrücken würden, sage ich, und das ist ja die Situation jetzt in der Ukraine, dass Ukraine und Russland ungefähr gleich arm sind, wenn dann also ungefähr vergleichbar wäre, also die Situation, wenn hier in Deutschland die Franzosen einrücken würden, und ja, dann ist es doch logisch, irgendwie die Waffen niederzulegen und wie die Leute in den östlichen Volksrepubliken und Militärverwaltungen jetzt dann in den Abstimmungen zu sagen, nee, wir wollen uns jetzt Russland anschließen. Und naja, warum nicht? Irgendwie wäre es logisch, wenn man sowieso nichts zu erwarten hat von seinem eigenen Land, wie es hier in Deutschland ja anders ist. Aber ja, also gut. Das war nur diese Diskussion, die erwähnte ich da, glaube ich, in Folge 135, genau, mit meinem Vater. Und ja, es ist, so muss man ganz klar sagen, die Ukrainer kämpfen deshalb, weil sie nach Westen blicken, hoffnungsvoll, erwartungsvoll und sagen, ah, wir müssen halt die Russen zurückschlagen. Das ist halt der Preis dafür, dass uns der Westen dann aufnimmt. Und ja, insofern, also dieses Rätsel ist dann gelöst. Warum die Ukraine diese Regelung eingeführt hat mit den unter 60-Jährigen, die nicht ausreisen dürfen, dass man einfach noch mehr Schmiergeld einnehmen kann. Gut. Ja, und es ist doch logisch, es ist doch richtig, was diese Mitbewohner da machen, dass sie sagen, nee, ich will nicht für mein Land kämpfen, auch wenn man trotzdem ja dieses Nationalgefühl hat, diesen Stolz, diesen Patriotismus und auch sagt, nee, ich will ja auch nicht, dass mein Land irgendwie zerschlagen oder zerstört wird, wie es jetzt der Fall ist seit den Raketenangriffen der Russen auf die Energieinfrastruktur. Ich hätte ja auch gern, dass da ein schönes, funktionierendes Land wäre, wo ich irgendwann wieder zurückkehren und arbeiten kann. Aber dafür jetzt kämpfen will ich auch nicht. Und das ist auch die richtige Haltung, sage ich ganz klar. Und außer natürlich in speziellen Situationen, wo man wirklich so ein Land hat, auf das man auch stolz sein kann. Wo man sagen kann, ich bin meiner Regierung gegenüber treu und unterstütze die. Und da bin ich ein Ja-Sager. Und nee, aber hier in diesem Deutschland, sage ich, glaube ich, bin ich Dissident. Stimme nicht überein mit den Grundprinzipien der Politik hierzulande. Und würde dieses Land auch niemals verteidigen. Und da ganz klar auch das hier zum Ausdruck bringen, dass ich da ein Saboteur wäre und deshalb auch an jeder Stelle einfach nur sabotieren würde, so wie es halt geht. Wenn Frankreich zum Beispiel einrücken würde oder auch Russland, würde ich einfach schon im Voraus die Gebiete klären oder die Köpfe vielleicht aufklären und den Leuten dann kommt, es hat keinen Sinn zu kämpfen, legt die Waffen nieder, begrüßt mit die Franzosen oder die Russen hier. Und ja, so meine Position. Und nun kommen wir aber zu diesem Text. Es ging ja um dieses Wir, ja genau, dieses nationale Wir. Wer ist das eigentlich? Worauf ich schon mal zu sprechen kam, war ja dieses Bürger dieses Landes. Wir, ja, wir, jeder ist doch Bürger. Aber diese Bürger sind eigentlich die Bürger, von denen schon Marx sprach, nämlich die Bourgeois. Das ist ja einfach das französische Wort für Bürger in diesem Sinne. Nicht Citoyen, das ist der Staatsbürger mit seinen zivilen Rechten und so weiter, das sind die Menschenrechte, die Freiheiten, bla bla, die liberale Garnierung, die rechte politische Garnierung der vulgären kapitalistischen Barbarei, wo es Mann gegen Mann geht und der Stärkere legt den Schwächeren um. Und so ist jetzt dieses Bürgergeld eingeführt worden, was irgendwie auch nur Hartz IV ist, aber es heißt halt Bürgergeld und das macht die Bürger dann irgendwie stolz und ja, die Arbeitslosen können dann sagen, ja, wir sind auch Bürger dieses Landes, was sie eigentlich nicht sind, nur auf der Citoyen-Ebene, aber eigentlich sind ja nur die Bourgeois die wirklichen Bürger und die Kleinbürger, die aspirieren, auch so weit zu kommen bis zum Bourgeois. Aber gut, lesen wir einfach hier rein. Wir meint grundsätzlich die Bourgeoisie. Ich fand es auch immer wieder komisch, im Podcast von Wir zu sprechen, wenn davon die Rede ist, dass verschiedene Bourgeoisie-Fraktionen um geostrategischen Einfluss ringen und dazu zehntausende Tote und großflächige Zerstörung in Kauf nehmen, sowie das Risiko eines nuklearen Armageddon eingehen. Es gibt aber kein anderes Wir, solange es keine revolutionäre Bewegung gibt. Genau, also erst wenn es diese Bewegung gäbe, wenn wir die hier wirklich ins Leben rufen können, dann könnte ich auch in diesem Sinne von wir die Bewegung, die Revolutionäre, sprechen. Also sonst bin ich halt wirklich meinem Regime hier so ausgeliefert. Und ja. Man fühlt sich gepampert von der größten Potenz und die hat nun mal der Bourgeois mit seinen Leckereien, seinem vulgären Eigeninteresse und Eigenkapital. Man will einfach auch mal davon kosten, partizipieren an der bourgeoisen Unterwerfung und Auspressung der Welt. Einen Moment, wo kann ich in den Lesemodus kommen? Lesen. Oh Gott, wo? Jetzt habe ich hier meinen Text ganz verloren. Ja, jetzt bin ich im Lesemodus, aber och, ich wollte hier... Einen Moment bitte, liebe Leute. Was mache ich hier?
Ja, es wird alles zu sprunghaft jetzt auch zu. Bourgeois, was war das nochmal? Der. Mein Gott, wo sind wir? Das kann doch nicht sein. Genau, hier sind wir doch. Wir meint grundsätzlich die Bourgeoisie. Vielleicht kann ich das mal kurz rauskopieren. Gut, jetzt habe ich sie. Ja, sorry für die Pause, liebe Leute. Das schneide ich natürlich nachher raus, aber ich selber höre es mir dann immer nochmal in der Rohfassung an. Da ist das ein bisschen unangenehm. Jetzt aber, ja, jetzt sind wir hier. Gut. Risiko eines nuklearen Armageddon. Es gibt aber kein anderes Wir, solange es keine revolutionäre Bewegung gibt. Man fühlt sich gepampert von der größten Potenz und die hat nun mal der Bourgeois mit seinen Leckereien, seinem vulgären Eigeninteresse und Eigenkapital. Man will einfach auch mal davon kosten, partizipieren an der bourgeoisen Unterwerfung und Auspressung der Welt. Und selbst wenn diese dabei kaputt geht, immerhin könnte man noch Lust empfinden, zu triumphieren und seine Profite und Margen wachsen zu sehen, während die wirkliche Welt verdorrt und vergeht. Es gibt nun in den postmodernen bürgerlichen Gesellschaften eine Tendenz, das Wir zu demokratisieren und von einem universalen deutschen Subjekt auszugehen, das überall auf diesem Volksterritorium aufzufinden wäre. Diese scheinbare Befreiung ist aber eine Unterwerfung unter das Citoyen-Gesetz, die Formalia des anständigen deutschen Bürgers, der eben deshalb anständig zu sein hat, weil die Welt so chaotisch ist. Die Armut wächst ins Unermessliche. Nur China machte Fortschritte bei ihrer Zurückdrängung in den letzten Jahrzehnten. Woran das wohl liegt? Man darf ja wohl nicht glauben, der Westen, dessen Zugpferd vor allem moralischer Art Deutschland ist, wolle diese materielle Not und Beraubung elementarer Lebensfunktionen für Milliarden Erdlinge gezielt so ins Werk setzen? Nein, das wäre zu schlimm, so tief möchte man nicht denken vom Westen. Aber doch, wahrscheinlich ist es sogar viel schlimmer und wir... betreiben diese bewusst. Wir müssen diese aufmüpfigen Gebiete abschneiden von den Lustquellen, sonst vergeht uns selbst die Lust, denken wir. Wie bringt man das Volk im Homeland des Imperialismus dazu, die Füße stillzuhalten und gehorsam zu bleiben, trotz der täglichen Abzwackung und Ruinierung unserer Körper und Biografien durch die Lohnarbeit? Indem man außerhalb in den gut sichtbar platzierten Gebieten, die nicht zum harten ökonomischen Kern der weißen Wirtschaft gehören, eine unglaubliche Verwüstung, Vernichtung aufstrebender Industriezweige und Degradierung ganzer Völker und Territorien anrichtet. Genau, und wichtig hier, das muss auch niemand so planen, das ist keine große Verschwörung, die da dahinter steckt, aber es ergibt sich dann so und man kann es so sagen, funktional ist das das Element, ist das hier ja die Funktion, die erfüllt wird. Auf der einen Seite die Degradierung, aber auf der anderen Seite schafft das die Massenloyalität im Homeland, wo es einem auch schlecht geht, man auch ausgebeutet ist und die Arbeiterklasse so einfach nur noch so depressiv und suizidal ist. Aber sie wird dadurch fügsam gehalten durch den Blick ins Ausland. Und da, ja, das Elend dort ist eben zum großen Teil angerichtet durch diese imperialen Mächte. Und diese Mächte sind nicht einzelne Personen, es ist das anonyme Kapitalgesetz, es ist ja das Gesetz, vor dem wir jeden Tag einfach den Kopf beugen und sagen, es hat seine Richtigkeit, die Profitmargen müssen ja wachsen. Ja. Das in den medialen Vermittlungen zu sehen, diszipliniert den weißen Kerneuropäer oder Kernnordamerikaner. So gibt es gar keine Frage mehr, dass wir seriös sind und uns anstrengen müssen, dies zu bleiben. Wir wollen ja nicht werden wie die Brasilianer, Inder oder Indonesier, nicht wahr? Da schaut euch an, wohin es führt, wenn man die Treue gegenüber Kapital, Profit und Leistungsdruck in Frage stellt und auch nur einen Millimeter nachgibt gegenüber der Ethik des Schaffenden,
akkurat bemessenen, pünktlichen, ehrlichen, sauberen Nordmenschen, den wir Deutsche, Finnen, Letten verkörpern. Ja, die Letten und so, das sind ja auch arme Schweine, die so gelockt werden in diesen ganz russlandfeindlichen, pro-imperialistischen Block dann mit der Hoffnung dann aufzusteigen, obwohl sie auch noch nicht mal so aufsteigen, dann ökonomisch. Auch Südkorea und die baltischen Staaten nannte ich mal als Beispiel für einen Aufstieg, aber auch Südkorea ist nicht so reich, sondern es gibt sehr viele Slums, arme Leute dort und zum Beispiel ist noch ein deutlicher Unterschied etwa zu Japan, habe ich gelesen. Nun gut. Schaut es euch genau an, wohin eine Revolution führt wie in China. Das endet böse. Dafür sorgen wir, die Bourgeoisie, schon. Wir peppeln Taiwan auf, rüsten es als Grenzstaat und Schaufenster zur Besiegung des Sozialismus schön ein dort. Genau. Und das ist nur das Wichtige. Der Imperialismus hat nur dieses eine Interesse dort, wo er halt eine andere politische Idee, die ihm gefährlich werden kann, wie der Sozialismus, der ihn enteignen würde, die Bourgeoisie irgendwie entmächtigen würde, wie in China. Da will er also ein Schaufensterchen einrichten oder wie in der BRD gegenüber der DDR. Und aber ansonsten könnte er auch diese anderen Länder entwickeln, wie Malawi oder Simbabwe. Aber das will er nicht. Indien und so weiter. Da gibt es keinen Marshallplan, da gibt es keine Entwicklung, sondern ja, die Wirtschaft wächst, aber die Massen verelenden. Der Indische kann halt auch noch ein bisschen profitieren. Nun gut. Und es ist aber für den Imperialismus nur wichtig, diese kleinen Orte wie eben Taiwan zu haben und dazu sagen, wow, schaut doch her, es kann doch gehen, Demokratie und ja, das bringt auch Wohlstand, ne? Und ja. Also, wir peppeln Taiwan auf, rüsten es als Grenzstaat und Schaufenster zur Besiegung des Sozialismus schön ein dort. Das Recht dazu haben wir. Wenn die Chinesen einen Fuß nach Taiwan setzen, sind sie die Bösen, Gewalttätigen. Aber wir als USA, unterstützt durch die Schlagkraft der potenten BRD, wollen um China herum Vasallenstaaten oder gleich Failed States, Klammer Afghanistan, errichten, um die Chinesen unter Kontrolle zu bringen. Was erlaube Mao? Es ist ja wohl klar, dass wir eine solche Provokation nicht auf uns sitzen lassen. Jahrhundertelang durften wir uns als Herren Chinas fühlen in Shanghai und Hongkong, wurden von der einheimischen Bevölkerung bewundert und geliebt. Das war unser gutes Recht, hier so aufzutreten und diese exotischen Gebiete und Körper auszupressen. Wir helfen doch nur, wir sind die Bourgeoisie, was wir tun ist produktiv. Wir haben Kapital und danach sehnt sich ja jeder Straßenpenner Shanghais. Ergo war Mao im Unrecht, denn ohne uns wird's schwierig. Und ja, jetzt, 70 Jahre später, schauen wir ein bisschen dumm aus der Wäsche. Aber das ändert nichts. Chinas BIP täuscht. In Wahrheit ist das Land extrem rückständig, außerdem diktatorisch regiert, mittels autokratischer Volksverachtung. Wir sind weiterhin die Guten. Wir, die USA und im Schlepptau, die paar kraftlosen europäischen Satellitenregime. Gut, hier ein kurzer Einschub. Dieses Wunder der chinesischen Revolution ist auch nochmal sehr viel höher einzuschätzen durch das, was meine Freundin sagte über die Zeit der Kolonisation in Peru. Die Weißen kamen dort an und wurden allein aufgrund ihrer Hautfarbe so für Götter gehalten. Ja, das sind irgendwie Götter, die sind so weiß und glänzend. Und ja, so ist es dann irgendwie, bringen allerlei technische Geräte mit und dann händigen die Inkas ihnen vielleicht das Gold einfach so aus oder ja, wenn sie es nicht wollten, sind natürlich ermordet. Aber ja, irgendwie wird man auch so bewundert und es ist dann dieser Glaube an die weiße Überlegenheit und deshalb ist es so wundersam, dass in China überhaupt diese Revolution stattfinden konnte, dass man sich davon lösen konnte, von diesen Lügen des Westens und sagen konnte, wir müssen unseren eigenen Weg gehen und selbst noch nach Maos Tod mit Deng Xiaoping, ja, da sind marktwirtschaftliche Prinzipien eingekehrt, aber trotzdem öffnen wir uns nicht in dem Sinne ganz den Westideologien und behalten weiter den Kurs auf den Sozialismus und setzen uns das als Ziel. Auch wenn man da erstmal zurückstecken muss, auch durch die welthistorischen Zusammenhänge, den Zusammenbruch der Sowjetunion, man gar keine Verbündeten irgendwie mehr hat auf geopolitischer Ebene. Und ja, Also so sehe ich das, sich davon also zu befreien, das ist sehr schwierig, weil wie ich es eben auch in Argentinien sehe, diese Bewunderung, dieser Glaube an das Übermenschentum der Europäer, da funktioniert alles so reibungslos, hat jeder eine Arbeit und so, ist ja auch nicht stimmt, es gibt auch 15 Millionen oder so europäische EU-Arbeitslose, aber ja, trotzdem nochmal da Probleme an jammern auf höherem Niveau in Europa als in Südamerika. Und ja, aber sich davon zu befreien und sagen, wir müssen einen eigenen Weg gehen und wir pfeifen einfach auf die und wir wissen, dass die uns die ganze Zeit als Menschenfresser praktisch anklagen und sagen, das sind die Feinde der freien demokratischen Welt. Ja, das ist dann normal, wir werden so von denen betitelt und vor 80 Jahren wurden wir halt vom faschistischen Japan besetzt und da ganz als Untermenschen gesehen und scheinbar ja, ist der Westen immer noch so drauf, dass er uns so sieht, aber okay. Wir werden uns dem nicht anpassen, sondern werden uns dem nicht ausliefern und da unseren eigenen Weg gehen. Gut. Aber jetzt, das hier war jetzt also ja, aus Sicht des Bourgeois eben. Und jetzt aber irgendwie ein Abschnitt, der ist etwas reflektierter. Oder kurz danach, jetzt geht's noch so leidenschaftlich weiter. Natürlich, wir als Deutschland haben jedes Recht, uns über China erhoben zu fühlen. Wir vertreten durch die Grünen, wollen unsere Lieferketten unabhängiger von den blöden, hinterwäldlerischen Chinesen machen. Denn das sind menschenfressende, menschentretende Diktatoren. Quasi die neuen Hitler, die dort regieren. Höchste Zeit einzugreifen. Bloß nicht nochmal den Fehler der Appeasement-Politik wiederholen. Genau, und dieses Stark-Zimmermann-Zitat, das zielt dann ja wirklich in die Richtung. Also das sind irgendwie die Feinde der Demokratie, die treten ihr Volk mit Füßen. Und wann ist dann eigentlich der Zeitpunkt einzugreifen? Oder wie es bei Wolfgang ist, ja, die Uiguren zu befreien. Wann ist der Zeitpunkt, wie müssen wir das genau historisch einordnen? Und genau deshalb, aus dieser kruden historischen Sicht hier, in die sich der Bourgeois hier hineingeredet hat, jetzt ein etwas reflektierterer Abschnitt. Und ja, das ist vielleicht eine andere Bourgeoisie-Fraktion, die hier zu Wort kommt. Und ja, genau genommen ist die Geschichte Deutschlands sehr eng verknüpft mit der Entstehung anderer Staaten. Etwa Israels 1949 oder im selben Jahr die Ausrufung der Volksrepublik China. Genau, bedenkenswert, das war alles in diesem Jahr. Ja. Nur weil wir so hart kämpften, konnten auch die Japaner so lange China besetzen. Unsere faschistischen Partner, mit denen wir auf Augenhöhe agierten, um den Rest der Welt zu versklaven, ins KZ zu stecken oder Territorien zu gewinnen für die Verbreitung unseres starken Volkes. Zum Glück haben wir so hart gekämpft im Zweiten Weltkrieg. So war China vollkommen zerbombt, rückständig durch jahrhundertelange Fremdherrschaft und wir als Europäer konnten problemlos unseren industriellen Vorsprung wahren und ins 21. Jahrhundert hinüberretten. Und ja, dann noch klugerweise Taiwan aufrüsten, damit China erstmal dieses innere Problem vor der Nase hat. So werden wir die schon in den Griff kriegen. Weil wir Deutschen unter Hitlers Führung so heroisch nach Osten blickten und dank reiner Überlegenheit unserer Kraft, Disziplin, Willens ganz Osteuropa unter unsere Kontrolle brachten, mithin ganze Kontinente für unser nationales Volk beanspruchten, das nun mal viel Platz braucht, um sich seinen Anlagen entsprechend auszubreiten. Weil diese brutalen Expansions- und Vernichtungspolitiken betrieben wurden, kam danach die Notwendigkeit auf, den Staat Israel zu gründen. Und da die Juden verständlicherweise ein wenig besorgt um ihre Existenz und ihr Überleben als Volk waren, kämpften sie auch um ein paar Kilometer mehr Land. Ja, die besetzen jetzt auch Gebiete und treiben sich dort auf in ethnischen Konflikten ohne sichtbare Lösung. Aber es geht um viel weniger Land und dieser kriegerische Konflikt ist auch nur Produkt unseres deutschen Übermachtstrebens, unserer Hoffnung auf Dominieren und Unterwerfung der gesamten Welt. Es gibt also keinerlei Ansatz, Israels Politik aus Deutschland heraus zu verurteilen. Dies müsste korrekterweise eine Verurteilung der eigenen narzisstischen und anschließenden imperialistischen Politik sein. Dennoch muss gerade aus Sorge und Sympathie
für den Staat Israel die konfrontative Kriegspolitik gegen die Palästinenser hinterfragt werden. Da diese von reaktionären Kräften, die das Spiegelbild unserer geballten reaktionären Front in Deutschland sind, nur unter anderen, extremeren Bedingungen, aber die Geistesträgheit ist dieselbe auf der ganzen Welt. Also die von reaktionären Kräften exekutierte Strategie der militärischen Eskalation, Segregation und Nichtanerkennung letztlich die Sicherheit und Existenz Israels gefährdet, indem immer heftigere Ressentiments gegen diesen Staat gestürt werden und die gesamte arabische Welt verbittert und hasserfüllt dorthin blickt. Das ist keine langfristig tragbare Situation. Das ist ersichtlich ein Pulverfass, welches dringend entschärft werden müsste durch neue Überlegungen. Dass Israel dazu nicht allein kommt, ist verständlich, wird man doch mittels undifferenzierter deutscher Unterstützung in Anführungszeichen auch im Stich gelassen. Diese Blankoscheck-Haltung führt zu neuen Kriegen. Und was wird Deutschland dann tun? Wir in Anführungszeichen sind ja sicher hier in Europa. Wir werden uns das Spektakel aus geschützter Entfernung anschauen und Israel lauthals anfeuern und zusehen, wie man sich dort unten aufreibt. Ja, Israel ist auch wichtig und kann nur aus den historischen Pfadentwicklungen verstanden werden. Dort muss der Knoten des Imperialismus zerschlagen und eine neue Ära der friedlichen Zusammenarbeit und gegenseitigen Toleranz geschaffen werden. Doch in China geht es um viel mehr Menschen. Es geht darum zu verstehen, wie wir als Deutsche weiterhin innerhalb des staatlichen Machtzusammenhangs agieren, der dieses Land über sehr lange Zeit als seinen legitimen Hinterhof ansah, in dem man auf unzivilisierte Weise produzieren dürfe. Ein gleichsam barbarisches Gebiet, das man sich zum Zweck der Erfahrbarmachung dieser Lust am Exotischen, Andersartigen als Vasallenstaat hält und das man ausplündern, entwürdigen und vergewaltigen darf. So auch unser heutiger Blick dorthin. Die Chinesen, eieiei, also wieso die so expansionistisch auf Taiwan schielen, das können wir uns gar nicht anders erklären als dadurch, dass sie grundsätzlich Barbaren sind, die noch nicht so weit wie wir gekommen sind in ihrer Wandlung zum guten, friedvollen. Sie wissen einfach nicht, dass man friedlich sein muss, so wie wir eben. Wir haben uns durch unseren Kolonialismus, Faschismus und Imperialismus in eine exzellente Ausgangslage gebracht. Da haben wir es doch nicht mehr nötig, zu den Waffen zu greifen. Haha, wäre ja gelacht, wenn wir zu solch profanen Werkzeugen greifen müssten. Wir haben alles gut durchdacht, von langer Hand unseren Reichtum, unsere Monopolstellung aufgebaut. Jetzt wird uns niemand mehr verdrängen. Wir stehen an der Weltspitze, auch und vor allem dank des Faschismus. Ohne den hätte es ja doch nie einen Ausweg aus der Demütigung durch den Versailler Vertrag gegeben. Wenn China also von uns lernt, was sie hoffentlich vermeiden, dann werden sie jetzt den Schluss ziehen, auch mal ein Weilchen faschistisch sein zu müssen, um sich eine bessere Position am Weltmarkt und an den Fleischtöpfen der Weltproduktion des Welthandels zu erkämpfen. So endet der Text. Also dieses Besonnene kommt hier doch nicht richtig durch. Nur in dieser Klammer hier zum Schluss, was sie hoffentlich vermeiden, da kommt meine eigentliche Haltung dann doch durch, dass es nicht gut ist mit dem Faschismus. Aber dieser Bourgeois, diese verschiedenen Bourgeois-Stimmen, die hier reden in diesem Text, die sind auch etwas wirr, weil am Anfang sagten sie ja noch, sie haben das mit Taiwan so geplant und aufgepäppelt, ne, gegen China, dass sie dieses Problem vor der Nase haben. Und am Ende heißt es aber, naja, wir können es uns gar nicht erklären, warum die Chinesen jetzt nach Taiwan schielen. Das muss so sein, dass sie expansionistisch sind, Barbaren einfach, die nicht so friedlich sind. Aber ja, das, ja, da kommt es ja auch schon durch, dieses eigentliche Verständnis ist eigentlich sehr klug, hier am Ende, dass gesagt wird, ja, wir Deutschen, also die deutsche Bourgeoisie hat sich in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht, durch diesen ganzen Kolonialismus, Faschismus, Imperialismus. Und jetzt haben wir es halt nicht mehr nötig. Also so profane, so banale Werkzeuge einzusetzen wie Waffen noch. Wir haben doch unser Kapital, unsere Produktionsgeräte, Maschinen und so weiter. Und jetzt erst hieß es mit China, Handelskrieg mit den USA. Die USA blockieren da die Fertigung von irgendwie Mikrochips und die Chinesen können nur bis zu einer gewissen Größe das selber herstellen und haben sie nicht das Know-how. Also ja klar, je kleiner diese Dinge werden im Nanometerbereich, desto schwieriger zu produzieren. Natürlich, wie soll man das produzieren? Da bleibt ja alles hängen. Das müssen ja so
feine Produktionsinstrumente dann sein? Gar nicht auszumalen. Elektromagnetisch irgendwie, was wird da hergestellt? Chips, auf denen die dann für Computer-Handys verwendet werden. Irgend sowas, aber weiß nicht genau. Und das blockieren die USA jetzt und ja, China. Aber ja, eigentlich ist ja nur zu verstehen, wenn Taiwan dieser Chip-Standard ist, dann ist ja so zu verstehen, dass die USA wirklich China jetzt wiederum provozieren wollen, dort einzumarschieren und sagen, komm, macht's doch, ihr kriegt sonst keine Chips mehr. Und ja, aber, also, ja, und das sind die Waffen, die wir jetzt einsetzen. Genau, die USA kann jetzt damit kämpfen und sagen, haha, wir haben das Chip-Monopol auf unserer Seite, wir wissen, wie man es macht, so kleine Chips, und ihr könnt das nicht, und deshalb, ja, das setzen wir jetzt einfach ein. Und wir müssen doch nicht mit Waffen. Na gut, klar liefern wir auch Waffen an Taiwan, klar. Ja, klar stehen unsere Armeen auch da, in halb Asien, halb Afrika, halb Südamerika, aber okay. Ja. Und ja, zu diesem Text gibt es noch ein paar Sachen zu sagen, aber da muss ich auch enden. Ich habe mich hier wirklich leer geredet und müde geredet, und das ist auch traurig. Dieser Text ist auch traurig, und das so undifferenziert wiederzugeben, sollte man ja eigentlich nicht, aber ich gebe es ja so wieder, weil es die wirkliche Position von Deutschland ist und ich als Deutscher einfach ausdrücke, was ist dieses Wir, als was fühle ich das, als was kann ich das beschreiben, poetisch wiederum, als Poet eben hier ausdrücken, Poetaster, ja, das drücke ich hier aus kurz noch, und zwar ist mir kurz noch zu Israel, da habe ich mich jetzt auch nicht so genau eingelesen nochmal, obwohl ich darüber redete, ja schon in Folge 121, kenne die Geschichte nur ungefähr. 1949 wurde es gegründet, und es gab davor auch diese Entsiedlung oder den Krieg gegen die Palästinenser, die wurden dann vertrieben von ihrer eigenen Heimat, und dann gab es einen Waffenstillstand, und seitdem ist das auch mit diesem Gazastreifen, der war da wohl noch in Hand der Palästinenser, und dann aber wurde der Waffenstillstand geschlossen, aber das ist ja auch kein richtiger Frieden. Und dann in den 60ern gab es den Sechstagekrieg, dieser Präventivschlag. Und seitdem ist eben dieses Westjordanland, das ist ja sehr viel größer als der Gazastreifen, ist eben besetzt. Und ja, es gab irgendwie einen Teilungsplan 1949, und was darauf wohl zielte, dass auch ein unabhängiges Palästina existieren könnte. Das wäre logisch und wünschenswert, wenn die Israelis da einen Staat haben können, auch die Palästinenser irgendwie ein Gebiet bekommen, wo sie immerhin überleben können, nicht so wie in Gaza, das wirklich ein Freiluftgefängnis ist, wie Thilo immer wieder sagte. Und ja, also da kenne ich mich jetzt aber auch nicht genau aus. Was war dann da im Nachgang? Waren auch Teile von Libanon besetzt, das ist auch sehr wechselhaft, oder ja, die Geschichte des Libanon. Und ja, das geht alles drunter und drüber, aber seit den 90ern, da schien es dann greifbar mit diesem Friedensplan mit Bill Clinton, Arafat und dem israelischen Premier, der dann aber auch erschossen wurde. Auch da, dieser militärisch-industrielle Komplex, ja, ist das überhaupt aufgeklärt, wer denn erschossen? Da muss man auch verschwörungsdenkerisch rangehen. Einen eher versöhnlichen, auf Friedenskurs steuernden israelischen Premier, das Name ich jetzt nicht weiß, aber der würde da auch irgendwie. Aber ja, das ist alles Halbwissen, will ich auch gar nicht so viel dazu sagen, sondern einfach grundsätzlich, trotzdem kann man ja das zumindest festhalten, ja, dieses grundlegende Problem und diese moralische Haltung, das jetzt aber auch richtig ist, zu sagen, die Israelis brauchen einen eigenen Staat, oder die Juden, wo die Juden hin können, egal ob man jetzt gläubig ist oder nicht, aber irgendwie ist es doch so eine ethnische Gruppe, auf der und immer so identifiziert wird, auch in der Ukraine, in Odessa gibt es ja viele Juden, in Griechenland, viele nennen wohl noch verstreut sind, und es ist einfach gut. Wir haben gesehen, es gibt immer wieder Pogrome, nicht nur in Deutschland, aber vor allem in Deutschland führt es dann zu dieser extremen Vernichtung, dass einfach 6 Millionen ermordet werden, und genau deshalb braucht es diesen Staat natürlich, dass zumindest die Möglichkeit besteht, für jeden Juden dahin zu gehen. Okay, und klar, die Armen werden sich dann auch kein Flugticket leisten können, aber es ist doch irgendwie besser. Es muss jetzt gemacht werden. Das war die Situation dann damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, das drücke ich hier aus. Irgendwie diese Doppelbewegung der Geschichte. Wir Deutschen wenden uns nach Osten. Und ja, heroisch, wie hier steht, reine Überlegenheit, Disziplin und Willen. Und ja, wir wollen es irgendwie beweisen. Und als Folge daraus treten dann diese Probleme aus. Israel, die nicht gelöst sind, und auch da wird jetzt gekämpft um sehr wenig Land im Vergleich dazu, was hier in Europa ging. Und ja, das ist auch irgendwie
verständlich, wie ich sagte, dass man da besorgt ist als Israelis, wenn es auch durch diese internationale Politik keine Friedenslösung gibt in den Palästinensern, dieser Hass geschürt wird. Man ist besorgt ums Überleben als eigenes Volk und auch auf so kleinem Gebiet, dass man da sehr schnell auch überrannt werden könnte einfach. Das ist dann irgendwie eine legitime Sorge. Genau, das wollte ich hier nur zum Ausdruck bringen. Und genau, diese Sympathie für den Staat Israel, natürlich muss der irgendwie erhalten bleiben. Also zumindest in diesen Grenzen vor dem Sechstagekrieg zumindest. Ohne das Westjordanland sollte unstrittig sein, dass auf jeden Fall ein friedlicher und ja, prosperierender Staat Israel da was Schönes ist, wofür man kämpfen sollte. Auch aus kommunistischer Sicht, auch selbst wenn es kein nicht direkt ein sozialistisches Land wird. Aber es kann sich ja dort entwickeln, wie ich meinte. In diesen südlichen Gefilden sind die geistigen Produktivkräfte sowieso dann besser zu entwickeln und deshalb auch so wichtig, dort Alliierte und Partner zu suchen und genau in solche Länder wie Israel zu schauen oder in Palästina. Und gut, aber genau, wichtiger in diesem Text ist nochmal das mit China. Denn ja, Israel, das ist auch wichtig und historisch aufgeladen und so, aber es sind im Endeffekt doch auch sehr wenige Menschen, so wie in Kuba, wie ich sagte, ja, das sind ungefähr gleich viele wie in Kuba. Das sind nicht so viele Menschen. Und ja, natürlich ist jeder Mensch wichtig und für die Weltpolitik irgendwie, aber interessanter, entscheidender ist jetzt, was ist mit China? Und wie blicken wir da eigentlich hin, wir Deutschen? Ja, und das ist so degeneriert, wie in diesem Text rauskommt. Ja, auch wenn wir nicht direkt Hongkong kolonialisiert haben, das waren die Briten, aber ja, es ist doch ein Zusammenhang, diese imperialistischen Mächte, die konkurrieren untereinander um die Aufteilung der Welt, wie Lenin schon gut rausgearbeitet hat. Und ja, aber wir Deutschen hatten ja trotzdem auch andere Kolonien, auch da im Osten, in Ostasien, in diesem einen Roman von Christian Kracht, Imperium, den habe ich nicht zu Ende gelesen, aber war doch ganz interessant, fand ich. Der spielt in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland da diese Kolonie auch hatte. Also es ist nicht nur Namibia und in Ostafrika, da gab es auch noch was, irgendwie Kenia oder so. Irgendwo dahin, ja. Aber ja, darauf kommt es auch nicht an. Also Frankreich, England, die haben ja wirklich die Welt sowas von zerlegt und bis hin zu heute, dass diese Malvinas in Argentinien immer noch besetzt sind, so viele besetzte Gebiete oder französisch Guyana in Südamerika. Oder Nordirland, sagte ein Kommunist, ein Genosse bei einer Parteisitzung, das ist auch ein besetztes Gebiet. Und die Iren haben sich eigentlich 1916 heroisch in einem auch patriotischen Krieg für die nationale Souveränität davon befreit, von diesem imperialistischen Regime aus London. Und nur diese Nordirland, die besetzte Zone, die ist übrig geblieben, aber das ist eine kleine Zone. Ja. Aber irgendwie, die haben einfach immer noch, die haben immer noch dieses Gefühl, ja, wir haben das Recht, ne, und französisch Guyana ist ja ganz klar, das gehört auch noch zu Frankreich dazu. Ja. Und nur da, wo man wirklich mit Gewalt vertrieben wird, wie dann in China, dass wirklich das Volk sagt, und durch die Regierung dann, nee, wir wollen euch nicht mehr, wir werfen euch hier einfach raus aus dem Land, und nee. Und ja, aber wir, im Sinn von wir, diese europäische Bourgeoisie, hat wirklich dieses Gefühl, diese Shanghaier Körper, die gehören uns, das ist ein exotisches Land, da können wir mal hinfahren ins Bordell, können uns die Untertan machen und uns daran reiben, wow, was sind das für ethnische Differenzen, und wir sind die Beherrscher halt. Und ja, das Diffizile, sage ich, das ist eben ganz chauvinistisch, ganz verbrecherisch, so vorzugehen. Und trotzdem ist mir immer wieder wichtig, das freizulegen, darunter diese Lust, exotischen, erotischen anderen, der kulturell anders ist, der vielleicht auch anders aussieht, der eine andere Sprache spricht. Das ist trotzdem ja was Lustvolles und was uns vor allem auch heute anregen kann in dieser Zeit, wo der Sex ein bisschen ins Hintertreffen gerät und für viele was zu Schmutziges wird, als dass sie sich trauen würden, noch daran zu denken. Und ja, das will ich hier offenlegen. So muss man dann denken, in diesem Sinne, das Sozialistische, Exotische bewahren oder weiterentwickeln überhaupt mal. Aber was es bisher gibt, ist halt wirklich diese exotische, imperialistische Herrschaft. Und dass man da nach China blickt und sagt, wow, geil, das ist unser Land. Ne? Und, wow, naja, Wir können uns gar nicht erklären, warum die hier nicht so zufrieden sind mit unserer Herrschaft. Das ist doch alles, wir können doch zufrieden sein, dass sie hier auch was abbekommen und Teil unseres Reichs sind. Aber gut, ein Kommentar nur noch. Genau das nämlich. Die Japaner waren ja unsere faschistischen Partner auf Augenhöhe. Und das ist jetzt eine steile These in diesem Text, aber ich finde, das macht schon Sinn irgendwie, dass die Verbindung, die Achse Berlin-Rom-Tokio hieß es ja, also ja, das hatte ja auch irgendwie was von gegenseitiger Unterstützung, klar, militärisch weiß ich jetzt nicht so genau, was da, generell bin ich sehr unwissend über diesen Teil des Zweiten Weltkriegs, der jetzt Asien und Japan betrifft, aber trotzdem muss man sich dazu äußern, genau, wie Žižek meinte, der Theoretiker äußert sich einfach über alles. Und ja, also dass Deutschland so hart kämpfte und nur weil sie da so hart kämpfen, können auch die Japaner so erfolgreich sein. Irgendwie ist da ja schon was dran. In dem Sinne, dass, ja gut, die USA hätten sich vielleicht dann auch überlegen können, einzugreifen. Oder wenn Japan schon besiegt wäre oder schon früher schlapp gemacht hätte, hätten sie auch Deutschland früher. Oder ja, es ist schwierig, dann gegen so eine Übermacht anzukommen. Die Japaner sind so stark wie die Deutschen. Und es ist natürlich eine Zusammenarbeit, das war ja diese faschistische Achse. Und ja, das ist irgendwie das, was hier zum Ausdruck kommt. Ja, wir haben so hart gekämpft und wir hatten deshalb gleichsam auch Teil an dieser japanischen Besetzung von China, wo sich auch viele Kriegsverbrechen begangen wurden, Leute hingemetzelt wurden. Und ja, das ist ja, sicherlich auch vergleichbar mit den deutschen Verbrechen. Wir sollten als Deutsche auch nicht so diesen Anspruch erheben, das ganz Einzigartige zu sein und noch grausamer als alle anderen. Klar, mit dem Holocaust, mit den KZs. Aber was die Japaner gemacht haben, zumindest auf Basis meines Oberflächenwissens, naja, das ist auch mörderisch. Und ja, aber worum es geht, ist jetzt, ja, das sind irgendwie unsere Partner auf Augenhöhe. Und nur deshalb, also weil wir beide so hart kämpfen. Ja, die Italiener, die waren ein bisschen schlapp im Krieg. Ne? Also wirklich Deutschland und Japan, die kämpfen so hart. Und die sorgen also dafür, dass wir diesen Vorsprung rübergreifen können. Wie auch Japan heute ein hochentwickeltes Reich ist, noch reicher, sehr viel reicheres als Land als China ist. Ja. Weil China ist dann halt erstmal zurückgebombt und entwickelt, die müssen sich da schön rausarbeiten und ja, das haben sie jetzt ja auch geschafft, aber erst nach 70 Jahren und erst durch enorm hohe Kosten und dadurch, dass man diese ganze Marktwirtschaft zulässt und die westliche Technologie ins Land holt und überhaupt diese Möglichkeit haben, dann auch mal teilzuhaben an diesen Früchten und der Ausbeute des Weltmarkts. Und genau. Logischer wäre es eigentlich gewesen, wie dann hier am Ende zum Ausdruck kommt, wenn China von uns Land, ja, dass sie dann 1950 sagen, komm, wir müssen Faschisten sein, so geht's und so macht's uns Deutschland vor. Aber Mao war ihm zum Glück klüger, war Kommunist und das war eine gute Revolution. Und hat jetzt auch noch nicht ins Schlaraffenland geführt, stand heute, ja, aber ist zumindest näher dran als unser hiesiges politisches System. Und ja, mir war einfach das wichtig, diese Verbandlung von Japan und Deutschland, die haben so hart gekämpft und ja, dann wurde es auch mal ein bisschen bitter am Ende des Krieges, muss man auch mal ein bisschen leiden und das Volk auch ein bisschen zurückstecken. Aber komm, grundsätzlich, ja, wir haben diesen Vorsprung gewahrt, gerettet, auch schon im 19. Jahrhundert, wo Marx geschrieben hat, wurden ja die großen Industriezweige aufgebaut und diese Akkumulation betrieben der Industrie. Technik, der Kapitalien, des Know-hows, der Betriebe und genau. Und da hatten wir diesen Vorsprung, weil wir da ein souveränes Land waren, im Gegensatz zu China, dass England dann nur gebraucht hat für seine Rohstoffe und so weiter. Ja, und so ist es irgendwie und das ist ganz wichtig, finde ich, dieses harte Kämpfen im Zweiten Weltkrieg, ja, sagt die Bourgeoisie hier, ja, unsere Männer, also die deutschen Männer, ne, nicht unsere, sondern das sind dann wirklich die Proletarier dort. Die Bourgeois konnten sich natürlich auch rauskaufen damals. Also ja, unsere Männer, die sind da gefallen halt in Stalingrad und das hatte aber im Nachhinein doch auch sein Gutes, kann man jetzt aus heutiger Sicht sagen. Ja. Wir wären nicht in dieser mächtigen Position heute, wenn nicht so hart gekämpft hätten und wenn die gesagt hätten, ja, komm, wir geben uns ja einfach den Russen hier Paulus Armee in Stalingrad eingekesselt.
Nee, sondern die haben halt gesagt, wir kämpfen bis zum letzten Mann, auch bei minus 30 Grad, auch mit Verletzungen, mit Erfrierungen und fast ja, kein Wintermantel irgendwie. Wir kämpfen, bis wir tot umfallen. Und selbst wenn schon ganze Körperteile erfroren sind oder durch die extreme Kälte, Nahrungsmangel, Schlafmangel und so weiter, ja, man einfach nicht mehr funktionsfähig ist, wir kämpfen. Wir kämpfen. Hitler befiehlt es uns und so machen wir es. Und so sagt der Bourgeois, der heutige deutsche Bourgeois sagt, jawohl, das waren unsere Leute. Wir sind ein Volk und ja, wir sind dieses faschistische Volk und das ist das Grundlage unseres Seins, unseres Wohlstands, unserer Fabriken. Und zum Glück sind wir einfach in dieser privilegierten Monopolposition. Wir sind oben, wir treten nach unten, wir halten die anderen ab, aufzusteigen. Und jetzt will China aufsteigen und das geht uns gegen den Strich. Und deshalb sagen wir, das kann nicht sein, dass wir Männchen machen vor den Feinden der Demokratie und Freiheit. Ja, und das sind dann meine Schlussworte. Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Viele Grüße an Marie-Agnes Strack-Zimmermann und an euch alle, liebe Schäfchen, liebes konsumierendes Volk. Ja, nicht jeder kann konsumieren. Die meisten Leute oder viele Milliarden Leute sind so abgeschlagen, dass sie nicht mal einen Podcast konsumieren können. Ja, aber ihr, liebes konsumierendes Volk, auch in Deutschland viele, die vielleicht auch nicht dran denken können oder kein Handy haben oder ja, das einfach nicht in ihre Welt passen würde, einen Podcast hören. Aber ihr seid so in dieser exquisiten, exzellenten Position an den Konsumartikeln, ja, und der Podcast. Ein Podcast ist doch wirklich das höchste Gut, das höchste Luxusgut, das höchste Konsumgut. Und ja, ihr seid privilegiert. Und ja, überlegt mal, worauf beruht dieses Privileg. Mit dieser Überlegung will ich dann wirklich enden für heute. Ciao, liebe Leute, liebe Meute. Ciao, ciao.